Folge Nummer 24, Pacific Rim und die Porno-Roboter. Wir sprechen heute über 2.500 Tonnen schwere Kalamares, die technische Machbarkeit von gigantischen Kampfmaschinen und stellen sogar fest, dass eine davon Optimus Prime fisten könnte, sagt Tobi. Ich bin Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Viel Spaß mit den Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Wir haben noch 24 Stunden Zeit, um unseren Kampfroboter fertig zu bauen. Die Hauptsysteme sind alle installiert. Jetzt geht's an die Extras. Jungs, was habt ihr eingebaut?
Ein MP3-Player mit Spotify.
Hm. Oder? Also Reisen mit Stil, denke ich.
Ja, definitiv. Eine Bar und eine PlayStation 2, falls langweilig wird.
PlayStation 2? Ich hab dir doch die 4 gegeben.
Wie viel PS haben die Bar und die PlayStation so zusammen?
50.
Also die Bar, die Drinks, die schießen dir quasi ins Gesicht.
Mit 50 Umdrehungen.
Die Drinks schießen dir praktisch so ins Gesicht. Ja, herzlich willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten im Kack- und Sachstudio, von dem alle wissen wollen, wo es ist. Irgendwann werde ich es bei Google mal eintragen. Heute am Tag der Aufzeichnung wurde tatsächlich Donald Trump zum neuen US-Präsident gewählt. Ja. Und deswegen dachten wir uns, machen wir mal Kontraprogramm, sprechen heute über eher realistischere Themen. Deswegen unterhalten wir uns über 300 Fuß große Kampfroboter.
Genau, wir dachten uns, wir machen jetzt mal was die Leute dann eher aufheitert.
Ja. Pacific Rim.
Der einzige Filmtitel, der klingt wie ein Überseeporno. Oder ein.
Ja. Ja, Pacific Rim. Wer kennt ihn, wer kennt ihn nicht? Um das mal so ganz kurz zu sagen, selbst wenn ihr den, also wenn ihr den Film kennt und ihr hört jetzt diese Folge, werdet ihr riesen Spaß haben.
Ein Kaiju kommt auf die Erde.
Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Warte, das kommt gleich. Wenn ihr den Film gar nicht kennt, hört die Folge trotzdem weiter. Wenn ihr Roboter irgendwie in eurem Universum halbwegs cool findet, wird's trotzdem spannend. Und den Film kann man sich eigentlich nicht spoilern lassen.
Nee.
Oder?
Ja, der hat keine Handlung. Eben, und er ist halt, also ja wirklich, Honest Trailers haben es am besten zusammengefasst. Alles, was mein innerer Neunjähriger am meisten liebt.
Ja, Mann.
Riesige Roboter.
Nee, das machen wir bei der. Darf ich die Zusammenfassung anfangen?
Ja,
du darfst die weitermachen.
Na, okay.
Okay, ich sag nur einen Satz.
Ja, okay.
Bring das mit dem Alien.
Ja, oh, Leute, ey, das fällt mir gerade wie Schuppen von den Ohren, von den Augen.
Von den Ohren?
Ey, das haben wir in den letzten Folgen nicht gemacht. Das haben wir
doch,
jede Folge gemacht.
Haben wir das, glaube ich, auch gemacht, oder?
Also, ein Alien oder wahlweise ein Kaiju, was dasselbe ist, was wie wir gleich aufklären werden, kommt auf die Erde.
Donald Trump ist Präsident.
Das zuerst mal. Dann fliegt das Alien erstmal wieder weg, geht auf Hyperraum.
Wartet 4 Jahre.
Ja. Und kommt dann wieder, wenn jemand in charge ist, der es richtig kann. Als nächstes muss eigentlich Lisa Simpson Präsidentin werden, ne?
Ein Alien kommt auf die Erde und ihr habt die Aufgabe, ihm zu erklären, was ist Pacific Rim?
Also Pacific Rim ist ein Spielfilm von dem Regisseur Guillermo del Toro, in dem riesige Roboter riesigen Monstern auf die Fresse hauen.
Ja, das ist, also ihr seht es gerade nicht, aber ich verdrücke gerade eine Träne, weil es die beste Zusammenfassung dieses Filmes, den wir je gesehen haben. Weil es wurde ja auch so schön betitelt mit entweder der geilste dumme Film aller Zeiten oder der dümmste geile Film aller Zeiten. Und ich muss sagen, beides trifft vollkommen zu.
Das finde ich eine sehr
riesige gute Roboter, atombetriebene riesige Roboter mit den Namen von Strippern, die
oder völlig wahllos aneinander gewürfelte Worte. Crimson Typhoon.
Gypsy Danger.
Gypsy Danger. 2013 kam er in die Kinos.
Am 12. Juli.
Genau, Juli 2003, das weißt du?
Ja, weil ich habe vorhin mir noch was angeguckt, aber die konnten nicht anders als immer wieder zu betonen, der kommt am 12. Juli. Da weiß ich das gerade noch, habe ich vor 50 Minuten gerade erst gehört wieder.
Guillermo del Toro.
Ja. Er ist der Spanish Spielberg.
Nee, ist Peter Jackson, Mann. Ach so. Der Latino Peter Jackson.
Guillermo del Toro ist bekannt durch Filme wie Hellboy, Pan's Labyrinth oder ja. Und er hätte fast die Regie für den Hobbit gemacht.
Ja, er dann, hat damit ja angefangen.
Ja, die genau. Er dann aber abgesagt hat, wegen, weiß ich nicht.
Also angeblich, weil ihm das zu lange dauerte und er meinte, ich mache lieber mehrere kleine Projekte als ein so ein Riesenprojekt. Ich vermute auch mal, dass er sich mit seinem weißen Pendant in die Haare gekriegt hat. Also
Peter Jackson. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber er hat uns Pacific Rim gegeben, also in meinen Augen ist er
besser. Ich meine, Henrik war super, Hobbit war scheiße, also kann uns besser Pacific Rim geben.
Ach so, du meinst jetzt Peter Jackson, ja.
Ja, ja, nee, nein, ich rede von Guillermo del Toro, also ich bin froh, dass er nicht den Hobbit gemacht hat.
Tobi, du bist ungewöhnlich laut heute, du musst ein paar Zentimeter vom Mikro weg.
Psst.
Leute, Zusammenfassung dieses schönen Films.
Hatten wir doch gerade.
Riesige Monster kämpfen gegen riesige Roboter.
Ende der Handlung.
Welche Handlung? Der Film startet gleich am Anfang mit so einem Prolog von so einer Erzählerstimme.
Ja, okay, also es geht um einen Jägerpiloten, der mit seinem Bruder zusammen damals in Gypsy Danger.
Jäger sind diese
Riesenroboter, genau, und die können immer nur zu zweit bedient werden, weil sie dann immer so schön, wie es ja im Film dann immer heißt, immer Drift-kompatibel sind. Weil
mein Bruder und ich hatten eine einzigartige Fähigkeit. Wir waren Drift-kompatibel.
Ja, also, das wird ja damit erklärt, dass also diese Piloten verschmelzen praktisch telepathisch mit diesen Jägern, mit den Robotern.
Genau, die setzen so komische Helme auf und ihre gesamten Gedanken, Erinnerungen und Gefühle werden quasi geteilt und damit ersetzen die jeweils einen Teil eine Hemisphäre des Hirns, wodurch dann dieser dämliche Roboter dann gesteuert werden kann.
Das kann theoretisch zumindest nicht einer alleine, weil die neuronale Belastung für ein Gehirn zu groß ist. Deswegen verschmilzt man sowohl mit dem Roboter als auch mit seinem Co-Piloten zu einem riesigen Gehirn.
Genau, klingt innerhalb der Filmhandlung unglaublich logisch, ist aber sonst
Murks. Es ist vor allem innerhalb der Filmhandlung so unlogisch. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, ne? Ja. Oder wollen wir da jetzt schon gegen
dashen? Nee, da erstmal, wir sind doch noch bei der inhaltlichen Sache.
Ja, lassen Sie erstmal den Inhalt beenden. Also, ja, genau, also es geht voll schnell zur Sache am Anfang.
Genau, es geht im Prinzip darum, dass sich ein Rift aufgetan hat, also ein Riss irgendwo im Pazifik.
Die nennen den Breach, also den Bruch.
Genau, den Bruch.
Genau, und da kommen die Kaijus raus.
Da kommen Kaijus raus, das sind riesige Monster, also wirklich lächerlich große Monster, die dann halt auftauchen. Und der erste hat halt San Francisco damals platt gemacht. Und
die Vereinten Nationen,
einfach nicht aufgehört haben, und die Vereinten Nationen, also sämtliche Staaten der Welt haben sich jetzt, lass mich ausreden, Mann!
Entschuldige bitte!
Sämtliche Staaten der Welt haben sich zusammengetan, all ihre Ressourcen zusammengeschmissen und hatten keine bessere Idee, als riesige Kampfroboter zu bauen. Oder wie sie in dem Film sagen, wir erschufen Monster, um Monster zu töten.
Genau, das war ja auch krass. Entschuldige, dass ich dich unterbrechen wollte, aber es war halt wirklich so, da kommt ein riesiges Monster mitten aus dem Pazifik irgendwo und greift eine Stadt an. Das könnte ja theoretisch auch Godzilla sein, ne? Ja. Und da gibt's halt keine bessere Lösung von der gesamten Welt, als zu sagen, hey, wir schmeißen jetzt alles in einen Topf. Was haben wir? Nukleare Waffen, irgendwas? Nee, komm, wir bauen jetzt einen riesigen Roboter und machen das wieder. Wir
hauen den Vieh voll auf die Fresse.
Oh ja, zu sinnvollen Alternativen will ich später auch auf jeden Fall noch zu sprechen kommen.
Ey, das war
viel zu geil. Es gab noch die Mauer. Die haben noch versucht, nur die Wall of Life zu bauen.
Also die,
Die hatten Alternativen.
Zu der Zeit.
Entschuldigung, aber der Film ist fantastisch.
Also zu der Zeit, wo der Film spielt, ist dieser Krieg schon 20 Jahre, ich meine rund 20 Jahre im Gange.
Ja.
Und zuerst haben die Menschen diese Riesenmonster, die Kaijus, zurückgeschlagen und alles war super fantastisch. Diese Kaijus wurden dann aber größer und haben sich entwickelt.
Und kamen vor allem immer häufiger, in immer kürzeren Intervallen.
Genau. Irgendwann haben diese Jäger, also wir sagen jetzt nur noch, wenn wir Jäger ab sofort sagen, meinen wir damit diese Riesenroboter. Das müssen wir jetzt nicht extra noch erklären. Irgendwann konnten diese Jäger nicht mehr mithalten und dann wurden diese Jäger außer Dienst gestellt und die Weltregierungen haben, wie du gerade gesagt hast, den fantastischen Plan geschaffen, eine Mauer zu bauen.
Und zwar um den kompletten Pazifik.
Ja. Ja.
Fantastische Idee.
Ja. Die auch irgendwie innerhalb des Films auch gerade erst fertig wird, weil die haben eine riesige Uhr, die immer runterläuft, wo sie ungefähr wissen, wann der nächste Kaiju kommt.
Die Warclock.
Und diese scheiß Mauer wird halt tatsächlich irgendwie... die sind Teilen schon fertig, aber ist halt irgendwie kurz vorher so richtig fertig, bevor der nächste halt irgendwie kommt und ja, was dann bringt, schaut euch mal den Film an.
Naja, also, es gibt ja diese eine Situation, wo ein Kaiju tatsächlich da mal an Land kommt, wo so ein Teil der Mauer schon fertig ist und der braucht exakt eine Stunde, um die Mauer zu durchdringen. Wo ich dann da sitze und denke, das war wahrscheinlich ein Konglomerat aus Architekten des Berliner Flughafens und der Elbphilharmonie, weil ich meine, das hätte den vorher schon... Hab ich ein
bisschen. Wie lange hast du für diesen Satz dir den schon überlegt? Der war ja so gut gerade.
Ja, ich habe mir den letzten Film letzte Tage nochmal angeguckt.
Ja.
Einfach weil, das hätte man denen auch vorher sagen können, dass das nicht hält.
Vor allem, wenn du die Kaijus, wenn du die Kaijus anguckst, da kommen dann halt auch irgendwelche Viecher, die so riesige Hörner halt auch haben. Also nicht jetzt Teufelshörner, sondern richtig wie so ein Nashorn, so einen richtigen Rambock vorne. Und dann einfach so eine, sorry, im Vergleich zu den Viechern, poplige Mauer.
Ja. Also, das Monster läuft durch die Mauer durch, als wär's Butter.
Ja. Ja. Ja, aber jedenfalls, dieser Jägerpilot, ich habe seinen Namen, ich weiß seinen Namen leider nicht.
Also die Figur
ist auch völlig egal, er ist der Pilot von
Death Stranding. Wenn es eines gibt, was in dem Film voll unwichtig ist, dann sind das die Namen der Figuren, die Namen der menschlichen Figuren, die werden extrem selten genannt, die sind euch scheißegal.
Ja.
Beckett heißt er.
Ja. Jedenfalls der da mit seinem Bruder den Jäger Gypsy Danger halt gesteuert hat. Die haben gegen so einen Kaiju gleich zu Anfang gekämpft und der hat diesen Roboter vollkommen auseinandergenommen. Das hat
war der erste Stufe 4
Kaiju. Genau, hat ihm dem Roboter einen Arm ausgerissen, hat dabei halt auch seinen Bruder weggerissen.
Kopf weggerissen auch noch.
Ja. Genau. Ja. Und hat diesen Bruder dabei mit rausgerissen und dadurch wurde dieser Drift unterbrochen, woraufhin...
Nein, das war ja das Geile, der wurde erst unterbrochen, nachdem der gestorben ist. Der war während des Sterbvorgangs noch mit ihm verbunden.
Ah ja, genau. Naja, und das war halt ziemlich traumatisch für den einen Jägerpiloten.
Komisch.
Der ist dann, ja, witzigerweise. Der konnte das Ding dann trotzdem alleine bis an den Strand halt retten, diesen riesen Roboter. Hat sich dann davon zurückgezogen, weil diese traumatische Begegnung mit seinem Bruder war ihm zu viel. Hat dann angefangen, an dieser Mauer da zu arbeiten. Und genau, und als die Kaijus dann wiederkamen, wurde dieses Projekt Pacific Rim da mit diesen Robotern, wurde dann wiederbelebt. Weil die Mauer nicht rechtzeitig fertig wurde wahrscheinlich. Ne? Da haben sie eine Handvoll Piloten sich wieder zusammengesucht, die dann so einen finalen Schlag gegen die Kaijus nochmal proben, weil sie den Riss gefunden haben, wo die herkommen.
Nee, den Riss hatten sie vorher schon gefunden. Die haben auch, weil die erwähnen irgendwann mal, wir haben schon mal versucht, den anzugreifen. Vor ein paar Jahren hat aber nicht geklappt.
Ah, genau, stimmt.
Das ist so die letzte Chance, die dieses Jägerprogramm noch hat. So, komm, eine letzte Nummer haben wir noch. Die haben ja auch nur noch 4 Jäger oder so. Also,
lass mal
aufzählen. Es gibt Gypsy Danger.
Es gibt Gypsy, jawohl, wir kommen zu den Jägern, die haben alle herrlich trashige Namen, wie du gesagt hast.
Also, wir sind jetzt mit der Handlung durch, weil mehr passiert ja
nicht. Das ist ja die Filmhandlung. Also,
dann kommt wieder und soll dann wieder gegen Monster kämpfen.
Ja. Um die Handlung nochmal ganz kurz zum Abschluss zu bringen, es gibt dann einen fetten Showdown, wo die gegen 2 gleichzeitig kämpfen, dann werden alle Jäger gegen 3 gleichzeitig und dann gibt's am Ende verschließen sie dann diesen Breach mit einer Atombombe, die sie da reinwerfen, die dann bei den Alien landet. That's it.
Ja. Ende der Hand, tatsächlich.
Genau.
Ende
der Handlung. Der Hauptroboter, der Held sozusagen, heißt
Gypsy Danger.
Gypsy Danger? Ja, und wer in Hamburg lebt, weiß, so klingen nur die Stripper hier. Ja,
also ich bin mir ziemlich sicher, schon 2 so gesehen zu haben.
Dann gibt es noch den russischen Bot.
Warte, wie heißt der noch?
Cherno Alpha.
Ja.
Von Tschernobyl.
Cherno Alpha.
Der auch witzigerweise aussieht wie so eine
riesige
Kühlanlage.
Der sieht aus wie Iron Man aus dem ersten Iron Man Film. Wie so ein Mülleimer.
Ganz genau. Der sieht aus wie so ein laufender Mülleimer.
Aus dem allerersten. Ja, wo Iron Man noch richtig scheiße aussah.
Dann gibt es Striker Eureka. Mann,
ich hätte jetzt alle aufzählen können.
Okay, Tobi, tut mir leid.
Jetzt ist zu spät. Jetzt musst du ihn wieder anteasen. Der schnellste und einzige Stufe 5. Sagt das?
Genau, der schnellste und einzige Stufe. Alles in dem Film ist so kategorisiert, wie in einem Computerspiel. Die Kaijus gibt's in Kategorien, die Jäger gibt's in Kategorien. Ja.
Ja, deswegen bist du aber auch gleich so, boah, der Jäger ist Stufe 3, der kämpft jetzt gegen Kaiju Stufe 4. Scheiße, wie wird denn das?
Obwohl das Dragon Ball Z-Prinzip so.
Ey, der ist eigentlich stärker, Mann. Mal gucken, ob man fertig macht.
Und das direkt in den ersten 10 Minuten. Das ist eigentlich ziemlich clever gemacht. Du weißt direkt, wo du bist. Was sie sagen, oh Gott, du weißt ja praktisch noch nicht, was Kaijus sind, außer die viel kaputt machen. Dann siehst du ja zum ersten Mal die Zentrale und dann, oh mein Gott, da taucht ein Stufe 4 Kaiju auf. Und du weißt direkt, okay, Stufe 4 scheint das Höchste zu sein. Oder beziehungsweise, die sagen, es ist das Höchste. Das muss viel sein. Und wir schicken den Stufe 3 Stripper, also Gypsy Danger, da halt raus. Und du weißt schon, okay, die sind schwächer. Stufe 3 ist schwächer als Stufe 4. Eine reine Mathematik.
Genau, wir schicken
unseren... Und du weißt direkt, wo du bist. Das haben die ziemlich clever gemacht.
Ich wollte sagen, wir schicken unseren Chippendale-Roboter da jetzt mit hin. Mal gucken, was du ausrichten kannst. Ja, tanzt ihn zu Tode.
Boah, so eine Tanzszene hätte noch gefehlt.
Ja, zu diesem Striker Eureka nochmal. Und das ist so der neue, coole, der Ami, der kann Raketen aus der Brust schießen, wie bei Saber Rider, glaube ich.
Ist mega schnell.
Dann wurde noch ein Coyote Tango erwähnt und noch andere. Ja, es wurden mehrere kurz erwähnt.
Es gibt noch Crimson Typhoon.
Crimson Typhoon spielt noch eine Rolle. Das ist der Asiate, der Chinese, glaube ich.
Genau. Ja, der hat drei Arme.
Der einzige, die anderen laufen alle, ich glaube, mit Fusionsreaktor? Nee.
Das wird nicht, also es wird...
Ja, also die sagen dann, die laufen digital oder mit genau. Elektrizität Moment. Oder sowas.
Es wird nur zu Gypsy Danger gesagt, dass er mit Kernenergie läuft.
Genau. Ja.
Die anderen scheinen anders betrieben zu sein, aber da kommen wir bestimmt noch dazu. Mhm. Aber man weiß nicht genau wie. Also der russische, bin ich überzeugt, läuft bestimmt mit Dieselmotoren.
Ja, Mann.
Oder mit anderen Russen, die am Beine so einzeln bewegen, wie so ein Hamsterrad. Sagen Sie nur keinem, was Sie an den Produktionskosten gespart haben.
Also ist euch auch mal aufgefallen, dass die hier, wie hieß er nochmal, der russische?
Alpha.
Tscherno-Alpha.
Tscherno-Alpha, genau. Die Tscherno-Alpha bedienen, 1A aussehen wie die Nachfahren von Dolph Lundgren aus Rocky IV.
Ja, total.
Ja. Geil, ne?
Ja. Das ist ja dieses merkwürdige aktuelle Russen-Kämpfer-Klischee, ja. Genau wie Mother Russia aus Kick-Ass 2 und so. Sieht wirklich genauso aus wie Mother Russia, diese Frau.
Mit diesen weiß oder ganz hellblond gefärbten Haaren, wo ich habe noch nie in meinem Leben einen Russen gesehen, der so aussieht.
Hier, Quicksilver in Avengers 2,
der sieht auch so aus.
Ja, genau, der hat auch diese egal.
Ja. Praktisch alle Figuren in dem Film sind Abziehbildchen ihrer selbst.
Ja, die Martial Arts kämpfenden Chinesen-Drillinge.
Was ich gerade noch sagen wollte, wo wir bei der Zusammenfassung gerade waren, da gibt's diesen Prolog am Anfang, wo diese Erzählerstimme dir sagt, was Sache ist. Und ich mag das allgemein eigentlich total gerne, wenn ein Film mit so einem Prolog beginnt, mit einem Erzähler, der dich in die Szene oder in die Welt reinbringt.
Ja.
Das hat man ja ganz oft auch bei so Mafia-Filmen, ne? So Casino und so weiter, Goodfellas, wo am Anfang erstmal jemand 5 Minuten die ganzen Figuren vorstellt. Ich mag das total gerne, weil ich dann sofort in der Welt drin bin. Ich mag es nicht, wenn ich eine halbe Stunde brauche, bis ich alle Figuren kenne. Gut, das kann auch gut gemacht sein.
Mhm.
Aber Leute, ist mal so eine Frage von mir an euch, ist das nicht ein plumpes Mittel,
um
so die Erzählungen voranzubringen am Anfang?
Also eine Off-Stimme ist generell erstmal das einfachste Mittel. Ja? Aber gerade bei so Endzeit-Filmen beziehungsweise Fantasy-Filmen oder auch Sci-Fi-Filmen bietet sich das halt an, weil du sparst dir halt super viel Ärger mit der Exposition, wenn du die einfach als Prolog, weil du hast ja, du musst ja auf der einen Seite eine Welt etablieren und auf der anderen Seite dann auch noch die Figuren. Und wenn du, also gerade bei Sci-Fi, Fantasy,
was viel oder Arbeit sein kann, ja.
Postapokalyptische Filme. Und das kann halt vor allem unheimlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen, die machen das ja alle, ob Herr der Ringe oder selbst Star Wars macht mit seinen blöden Titeln. Mhm. Und danach geht die Exposition direkt an den Charakteren los, sodass die Welt gar nicht mehr groß beschrieben werden muss, weil man kennt sie schon. Und es geht los. Und das macht der Film ja eben auch.
Ich wollte gerade sagen, weil die Frage ist halt auch immer, was willst du ja mit dem Film erreichen? Und ich muss sagen, wenn du so viel Stumpfsinn halt auch in knapp 2 Stunden Film dann auch verarbeiten möchtest, ey, es tut mir leid, da will ich die Roboter sehen. Also da ist auch eine Prioritätenfrage.
Mhm.
Gerade wenn du den Film anguckst, da ist es riesengroße leuchtende Städte, es gibt riesengroße Roboter, es gibt riesengroße Monster. Was will ich sehen als Zuschauer, wenn ich reingehe? Ja, ich will riesengroße Roboter, riesengroße Monster, riesengroße Städte und sowas sehen. Ich will sehen, wie sich da auf die Fresse gehauen wird. Ja, mein Gott, dann erklär mir kurz, worum es geht und dann zeig mir die Action. Aber bitte lasse gut sein. Und
genau,
von daher nehmen die das halt so als Presse. Ich find's auch ziemlich plump. Es ist auch ziemlich plump. Bei anderen Filmen würde ich mich darüber auch ärgern. Aber wie du schon sagst, Herr der Ringe zum Beispiel hat's auch gemacht. Da war's aber notwendig, weil es halt auch so viel halt auch ist.
Ja, aber es ist da ja auch, es ist ja eine Vorgeschichte. Es ist alles das, was vorher passiert ist.
Eben drum. Und noch dazu
kann man schon so reindrücken.
Und noch dazu gibt der Film halt nicht so viel her, dass sie das immer die Handlung und das Ganze drumherum in der Welt nebenbei erklären können, wie bei Inception jetzt zum Beispiel, wo die Charaktere ja permanent, ja auch in der ersten halben Stunde permanent erzählen, was für eine Funktion sie haben und wie das alles funktioniert.
Oder
deswegen finde ich das bei solchen Filmen auch sehr entspannt. Du hörst es dir kurz an und dann genießt den Film.
Oder dass du es machst wie bei Watchmen, dass du das gleichzeitig, zwei Zeitebenen gleichzeitig, also Gegenwart und Vergangenheit gleichzeitig zeigst und so. Aber das ist ja, wie Richard schon sagt, du musst halt Prioritäten setzen. Ne? Also beim Herr der Ringe geht es darum, riesige Schlachten zu sehen und den Hobbit da durch die Gegend watscheln.
Ja.
Bei Pacific Rim geht es darum, dass irgendwelche Robotermonster auf die Fresse hauen. Und da ist die Vorgeschichte prinzipiell erstmal egal. Da kann man die schon mal so plump abreißen.
Ich mag das.
Und wenn du das dann auch noch schön machst, man kann es ja auch peinlich und kacke machen, dass es wirklich scheiße ist. Aber bei Pacific Rim haben sie es schön gemacht. Das ist ja die Hauptfigur, die das erzählt, die so ein bisschen erzählt, als hätte sie sich selber erlebt, was ja logischerweise auch hat. Und zeigen ein paar nette Bilder, ein paar verstörende Bilder, schön gemacht.
Ja, noch dazu
und zack, dieser, in die Handlung rein, warum
nicht? Ist dieser Erzählstil halt auch so geil. Er ist halt nicht so, so plump wie jetzt zum Beispiel bei Daredevil, ne? Mhm. Mit Ben Affleck, der Daredevil-Film. Mhm. Da finde ich es mega plump und auch mega ätzend. Mhm. Weil da ist es halt auch so, diese ganze Szenerie ist so absurd und so gefährlich, aber auch gleichzeitig, weil die Leute, die müssen ja permanent eigentlich in Angst leben, dass da so ein Riesenvieh kommt und denen halt den Gar ausmacht. Noch dazu sehen die permanent eine Uhr, die tickt, ne? Und dass der Hauptcharakter das aber auch dann so geil erzählt und rüberbringt, wo du halt echt so gleich denkst, boah, geil. Ja, Mann, genau so will ich auch sein.
Er macht das mit so schönen Zeitsprüngen, ne? So bla bla. Und dann nur 4 Monate später griff ein weiteres Vieh so und so an. Und so. Das hat er schon cool gemacht.
Ja, vor allen Dingen ist das halt auch so geil, dann immer gesagt, ne?
Wir nahmen alle unsere Ressourcen und bauten etwas, um den Monstern entgegenzutreten. Und ich so, ja, Mann, was habt ihr gebaut? Zeig's mir! Roboter! Ho, ho, ho! Er sagt es doch so geil, ne? Fühlt sich als Mensch, hast deine Grenzen, aber wenn du in einem Jäger sitzt, dann kann dir niemand etwas anhaben, sagt er, während er so durch den Ozean wartet, was auch totaler Nonsens ist, weil die Viecher sind einfach so groß, sind sie nur auch wieder nicht, aber also, in so einem fetten Sturm quer durch den Pazifik zu Fuß,
super geil. So der Hammer einfach nur,
ey. Also er baut halt eine wahnsinnige Epicness, wie man hier auf Neudeutsch sagt, auf, die er streckenweise überhaupt nicht halten kann, aber ist egal. weil die Szenen, die so episch sind, die sind auch herrlich. Ja. Ich meine, das Ganze wird dann ja auch, die können mir erzählen, was sie wollen, das muss denen am Set schon aufgefallen sein, mit derselben Rede wie in die Independence Day ja nachher noch unterstrichen. Nur nicht
mit
Today is our Independence Day, sondern mit Today we are canceling the apocalypse oder so.
Ja. Ja, war schon geil, so. Da würde ich jetzt auch sterben gehen, so.
Ne? Ja, das ist.
Ehemaliger Soldat. Selbe Rede.
Ja. Irgendwo in Hollywood hängt so ein Automat, wo du oben einen Euro reinschmeißt und dann kriegst du so eine random Rede raus. Ja,
aber das Ding ist halt auch zum Beispiel, wie gesagt, warum so solche Filme dann halt auch so gut funktionieren, auch wenn sie plump und stumpf sind. Aber stell dir auch mal die Arbeit am Set vor. Da hast du dann Schauspieler oder auch einen Regisseur, der vorher sowas wie Pan's Labyrinth abgeliefert hat, ne?
Fantastisch.
Was ein super Hammerfilm ist.
Na, ich mag den nicht so gemocht.
Der unterhalten wir uns ein andermal. Jedenfalls, der halt so super geile, auch wirklich Pan's Labyrinth, ja auch ein sehr, sehr schwerer Film, ne? Mhm. Und die auch alle in Hollywood dann immer auch sehr, teilweise auch wirklich sehr schwere Sachen dann irgendwie machen. Und dann kommt dann, schon mal vor, du bist Schauspieler, und dann kommt ein Regisseur zu dir und sagt, ey, ich hab hier einen Film, wir machen richtig geile Scheiße mit Effekten und Robotern und du bist der in dem Roboter sitzt und den steuert. Ey, wer sagt denn da nicht ja? Mal ohne Witz. Hm.
Das ist ja, also wenn ich lieber in der Zeit in einem Kunstfilm mitarbeiten möchte, um meinen Horizont zu erweitern,
ja.
Ich möchte dem Menschen jetzt ja auch was hinterlassen.
Ja. Ich gebe dir 10 Millionen Gage.
Ganz kurz zu den ist eher nebensächlich, aber ich will es trotzdem mal kurz erwähnt haben, zu den Schauspielern. Der Protagonist wird gespielt von Charlie Hunnam. Mhm. Wer ihn kennt, kennt ihn wahrscheinlich von Sons of Anarchy, da war er der Protagonist. Idris Elba spielt noch mit, da ist dieser Sergeant, der schwarze Sergeant.
Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich würde es mir auch wünschen.
Und wir haben noch was Wichtiges vergessen. Es gibt nämlich noch eine Nebenhandlung, diese beiden verrückten Wissenschaftler. Es gibt diese beiden abgefahrenen Scientists, da ist zum Beispiel Charlie Day dabei von It's Always Sunny in Philadelphia. Wer das nicht kennt, unbedingt gucken.
Kill the Boss auch, ne?
Kill the Boss, genau. Mhm. Und da gibt's ja diese beiden abgefahrenen Wissenschaftler, die versuchen, so ein Drift, also so eine telepathische Verbindung zu den Aliens aufzubauen, was sie dann auch
schaffen. Ja, versucht der Deutsche, der ist sogar Deutscher, ne? Heinrich oder wie er heißt?
Heinrich.
Hermann.
Hermann, genau.
Hermann,
der ist ja
Gottlieb oder so
heißt total, total geil. Auch der deutschste Deutsche, den man auch sich in der Zeit, voll der Paragraphenreiter und immer scientific, so voll auf den
Punkt. Er ist der Theoretiker und Charlie Day ist der Praktiker.
Ja. Er ist halt voll der Fanboy von diesen Kaijus, hat auch überall Tattoos. Hat auch ein Tattoo von einem von den Kaijus, gegen den die Hauptfigur gekämpft hat und so. Ist witzig gemacht. Das Ding ist, es gibt sehr, sehr viele, ist mir letzte Tage aufgefallen, als ich nochmal geguckt habe, sehr, sehr viele Punkte in dem Film, wenn man da tiefer drauf eingegangen wäre und die Roboter weggelassen hätte, beziehungsweise als Nebenhandlung hätte laufen lassen, hätte das ein unheimlich tiefer und extrem schwerer Sci-Fi postapokalyptischer Superfilm gewesen, aber der setzt den Fokus halt eben auf die Roboter.
Deswegen. Ja, aber das Ding ist halt, wie gesagt, er ist ja wie eine Folge Transformers früher aus den 90ern erzählt. Ja, genau,
seiner,
genau.
An seiner ganzen Art
und Weise. Halt, man hätte das Problemlösung.
Ja. Ne? Man hätte das halt auch anders machen können. Das ist mir halt da so aufgefallen. Man hätte daraus ein super Drama à la Book of Eli oder so machen können.
Ja, das stimmt.
Weil allein mit dieser Geschichte, dass er hat seinen Bruder, dass er da gedanklich dabei war, wie sein Bruder gestorben ist, dann diese ganze Drift-Geschichte generell, also diese Gedankenverbindung, hätte man super viel machen können.
Ja, das war eigentlich wie so ein neumodernes PTSD da.
Dann ja, genau.
Hat, ne? Nur posttraumatische Stressstörung.
Ja. Nur geht's darum nicht? Es geht darum, einem Gaiju mit einem riesigen Öltanker wie einen Baseballschläger in die Fresse zu holen.
Einer der
besten Bilder in dem Film.
Der Herr Del Toro hat ja gesagt in irgendeinem Interview, dass er einen Film machen wollte, der sowohl seinem jetzigen Ich als auch seinem 12-jährigen Ich gefallen würde.
Ja, ey, super gemacht, danke. Hast doch genau bei mir das alles getroffen, was wichtig ist.
Das fasst die Faszination des Films ziemlich gut zusammen. Das ist so der feuchte Traum eines jeden 12-Jährigen. Es ist also für mich ist der Film, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich immer so hin und her gerissen zu, Mann, was für ein Shit und ich bin echt teilweise gestanden vor meinem Fernseher. Ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen, ich habe ihn das erste Mal, ich glaube, auf Netflix gesehen. Stand ich wirklich auf und ich habe angefeuert, ich habe diese Roboter angefeuert.
Warst du einer, der hat Son Goku auch seine Energie gegeben bei der letzten Folge? Ne?
Du ey, nicht?
Na, natürlich.
Hallo?
Ey, das ist ein Roboter-Porno. Ja. Das ist ein Roboter-Porno-Film.
Ja, das ist so hier, weißt du, was haben wir in der heutigen Zeit? Ja, Robot Wars kommt wieder, ja toll. Wenn die Roboter so groß werden, dass ich irgendwie mein Haus auf dem kleinen Zeh bauen kann, dann finde ich's geil.
Wo wir von plumpen Erzählmethoden gesprochen haben, dieser Drift, den hat der doch, kannst du mir doch erzählen, was du willst, den hat der doch nur in den Film geschrieben, um irgendwie noch so ein Charakterding, um so ein paar Charakterkonflikte da
bekommen. Ja, total. Also, es hat halt zwei Gründe, denke ich. Also, den einen, damit es eine Interaktion zwischen zwei Charakteren überhaupt geben kann, weil sonst sitzen die halt alle alleine da drin und kann sich keiner unterhalten, außer über Funk.
Ja.
Um das Ganze auch ein bisschen dramatisch zu machen, dass sie die Erinnerungen teilen. Es gibt ja auch diesen Punkt, wo sie dann den Rabbit Chase, ne, also so eine Erinnerung hinterher
rennt. Genau, wo sie quasi sich in ihrer Erinnerung verliert und dann anfängt nicht mehr zu funktionieren, weil der andere nur noch das Ding zu 51% alleine steuert plötzlich.
Und Punkt 2, was sie im Honest Trailer ja auch schon mal gesagt haben, es sieht halt verdammt cool aus, wenn die ganze synchron in diesen Teilen hängen.
Das sieht völlig albern aus. Die sitzen da zu zweit. Die stehen zu zweit in so Gestellen drin und bewegen sich synchron. Und also die ersten 5 Minuten
total nach dem geil. Prolog. In Outfits, die aussehen wie so ein Ganzkörper-GP, Motor-GP-Outfit. Ja. Einfach nur total geil. Da fehlen eigentlich nur noch die Werbeaufkleber überall. So.
Die ersten 5 Minuten nach dem Prolog sind einfach nur ein riesengroßer eine riesengroße Abspritz-Gear-Up-Montage. Ja. Du musst dich selbst ausrüsten und aufbauen und Sachen werden zusammengesteckt. Und das kennt man aus anderen Filmen.
Batman.
Aber ja, das kennt man aus ganz vielen anderen Filmen, aber bei Pacific Rim kriegst du halt einen Ständer. Ja. Da wird es halt aufs Extremste zelebriert.
Das wird auch so geil aufgebaut, weil diese ganze Sequenz beginnt ja mit dem wie ist er jetzt, Beckett, wie er nur in Hose bekleidet, aus dem Bett aussteigt, also so das Menschlichste und fast nackt dann halt noch, beziehungsweise um die Frauen, die mit den Männern ins Kino mussten, auch noch glücklich zu stellen, weil da ist doch nun mal schon
ein schicker Kerl, kannst du nur nichts sagen, ne?
Weißt du, und der steht praktisch nackt aus seinem Bett auf und am Ende der Montage sitzt er in einem 1000 Meter hohen Roboter. Ja. Also, das wird wirklich von dem Urmännlichsten zu dem Dicksten, was die Menschheit je gebaut hat.
Bester Arbeitstag aller Zeiten. Selbst wenn dein Bruder dabei stirbt, genau bei dir.
Trotzdem bist du in einem Jäger durch den Pazifik gelaufen. Und hast einem riesigen Monster eine Plasmakanone in die Fresse geschossen.
Es gibt ja dann auch noch eine kleine.
Aber auch immer in die Fresse, in den Bauch oder so. Nee. Immer auf den Kopf. Nee.
Aber das ist zum Beispiel auch so, warum ist zum Beispiel Pacific Rim besser als zum Beispiel ein Transformers-Film oder sowas?
Weil der viel, viel mehr Herz und Charme hat.
Ganz genau, darüber, das fand ich mir auch, weil kein Pipi-Kaka-Humor drin ist.
Darüber will ich mit euch noch sprechen, muss ich mir unbedingt aufschreiben. Das habe ich mir, glaube ich, auch als Notiz gemacht. Sprechen wir gleich drüber. Zuerst möchte ich noch, beziehungsweise hier erzählen, Strukturen, bla, Figuren und so weiter. Es gibt ein bisschen Romantik. Aber nur ein ganz Money, kleines Alter. Bisschen.
Zum ersten Mal in der Geschichte von Hollywood küsst sich keiner.
Ja, Mann.
Keiner.
Und ich habe eine Theorie dazu. Eine kleine These. Also da gibt es diese Asiatin, Die soll mit dem Protagonisten Beckett zusammen in diesen Gypsy Danger steigen, weil die beiden sind irgendwie Drift-kompatibel und
aus irgendwelchen Gründen. Ich wollte sagen, weil ja auch vorher noch gesagt wird, es können nur Familienmitglieder und er und sein Bruder und in dem anderen Roboter sind es irgendwie auch Geschwister, dann in dem anderen sind es irgendwie Vater und Sohn. Also aber können nur Familienmitglieder.
Nee, das wird, glaube ich, nicht explizit gesagt, dass es nur Familienmitglieder sind, oder?
Na doch, weil alle.
Nein, es wird gesagt, wir sind Brüder und wir haben eine einzigartige Fähigkeit, wir sind Drift-kompatibel.
Ja, aber bei den anderen ist es, bei den anderen.
Du hast halt sonst Drillinge, Vater, Sohn und
Bruder. Genau, also es sind immer irgendwie Verwandte ersten Grades und dann stellen
sie plötzlich Russen fest. Nicht.
Dann, doch, ein Bruder und Schwester.
Doch, so ein Bruder und Schwester, ja. Und dann stellen sie halt plötzlich fest, bei ihr und bei ihm, ach guck, es geht doch
auch ja, mit und zwei Personen. Ja, und bei dem Sergeant nachher.
Ja, stimmt. So,
ich bring nichts in den Drift mit, bla bla bla. Und dann sitzt da, okay, scheinbar kann das jeder Arsch. Aber egal.
Hauptsache, du kannst dich halt halbwegs zusammenreißen.
Ja, genau. Also diese Drift-Kompatibilität scheint was sehr Seltenes und Wertvolles zu sein. Das können nur ganz wenige Leute. Und der Beckett kriegt diese Asiatin da oder vorgesetzt, beziehungsweise sie kriegt ihn vorgesetzt. Und die haben eine ganz merkwürdige Beziehung zueinander, die beiden. Weil es gibt ganz oft so kleine Andeutungen, dass sie ihn ja vielleicht ganz heiß oder süß findet.
Kleine Andeutungen? Die sitzt den ganzen Tag so schmachtend an der Tür und guckt durch ihren Spion, um ihn zu beobachten.
Aber es ist eine total merkwürdige Beziehung, weil es passiert nie was zwischen den beiden. Ja. Also die größte Intimität zwischen den beiden gibt's am Schluss, wo sie auf dem sich Meer, wo sie auf ihren Rettungskapseln oben sind und ihre Stirn
sich kurz berühren.
Ja, genau, die beugen sich beide nach vorne und ihre beiden Stirn ist die Mehrzahl von Stirn, Stirne.
Stirnibus.
Die berühren sich ganz kurz. Und erinnert ihr euch an die letzte Folge? Da habe ich gesagt, wie grausam ich es fand, als ich bei Filmen mit in genau dem Alter
als Teenie. Wenn sie sich knutschen und du dich ekelst, genau, weil deine Mutter mit dabei
ist. Wie ich mich immer geschämt habe, wenn meine Mom neben mir saß und in einem Film wurde geknutscht. Der Film soll für 12-Jährige sein oder für Del Toros 12-jähriges Ich und auch sein heutiges Ich. Also der Film soll sowohl für 30-jährige Vollidioten wie uns sein, als auch für 12-jährige Vollidioten. Perfekt.
Ja.
Du hast so ein kleines bisschen Romantik.
Aber nicht so viel, dass es peinlich ist. Wie war das immer? FSK 12, ne? Der Held rettet das Mädchen. FSK 16.
Das Mädchen.
Nee, der Held rettet das Mädchen. FSK 16, der Held kriegt das Mädchen. FSK 18, alle kriegen das Mädchen.
Nee, ich kenne das anders. Also FSK 12, der Gute kriegt das Mädchen. FSK 16, der Böse kriegt das Mädchen. Und FSK 18, alle kriegen das Mädchen.
Ja, ja ey. Ist egal, funktioniert alles.
Ja. Perfekt. Es gibt Liebe, aber du musst dich vor nichts schämen, vor deiner Mom. Du kannst den Film guten Gewissens mit deiner Mama zusammen auf der Couch angucken.
Es gibt sogar einen süßen Hund.
Ja. Und es wird Basketball gespielt.
Es wird mit Stock gekämpft.
Das verstehe ich ja bis heute nicht. Es wird da über Stockkämpfe wird rausgefunden, die driftkompatibel
sind. Genau.
Und ich habe bis heute nicht verstanden, woraus die jetzt sehen können, dass die Asiatin und er kompatibel sind.
Ja, weil die exakt gleichen Züge machen. Also die sind halt genau auf, ohne sich vorher zu kennen, von den Bewegungen her genau aufeinander abgestimmt. Also das ist ja, die sind einfach gleichgewichtig innerhalb des Kampfes. Und sehen halt direkt, was der andere macht. Weil es ist so ein bisschen
siehst du, das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen.
So, weil so richtig verstanden habe ich es auch nicht. Weil tatsächlich, wenn du das dann siehst als Filmliebhaber, siehst du einfach einen durchchoreografierten Kampf dann. Genau. Oder halt einfach eins, okay, der kann gut mit dem Stock, sie kann gut mit dem Stock. Also, sorry, wenn ich mir Karate-Wettkämpfe angucke oder irgendwelche Taekwondo-Kämpfe oder so, die Leute, die können auch auf die Kicks von anderen reagieren, obwohl die vielleicht was ganz anderes gerade machen, als sie eigentlich, also kampfstilmäßig gerade was ganz anderes machen, als sie eigentlich gedacht
hätten. Ich finde das trotzdem albern. Es ist völlig albern, die
vor allem die wissenschaftliche Methode. Wir geben den Stock in die Hand und gucken, wie es läuft.
Die telepathische Kompatibilität zu ermitteln, dadurch, dass man sich mit Stöcken verkloppt. Kann man da nicht einen psychologischen Test machen oder so, Freunde?
Vielleicht haben die das auch alles gemacht, aber das, weil es der Toro uns zeigt, ist halt eben, wie sie sich mit dem Stock bekämpfen. Vielleicht. Ich meine, das macht schon, also der hat das dafür, dass das so unsinnig ist, hat das aber sehr schön inszeniert, weil du hast zum Beispiel am Anfang zweimal pro Person, also viermal, die Situation, wie der eine den anderen matt setzt. Also, so mit dem Schlag anläutet. Und das ist jedes Mal, wenn ich mich jetzt nicht irre, so, dass der andere auch gar keine Gegenwehr macht. So, der sieht direkt ein, okay, die kämpfen kurz und zack, okay, den nächsten Zug habe ich verloren. Hm. Und der Stock geht gegen den Kopf. Okay. Also, die sind wirklich exakt auf derselben Welle.
Okay, dann habe ich
das ja ganz schön inszeniert.
Dann habe ich das aber wirklich echt nicht verstanden.
Ja, weil du gesehen hast, wie sich eine heiße Asiatin mit einem heißen Amerikaner
geprügelt hat.
Das kann passieren, ja. Der Stockkampf ist nur da drin, um ein bisschen Abwechslung zu schaffen, dass man
auf der anderen Seite muss man sich auch vielleicht überlegen, aus dem realistischen Kontext vielleicht auch betrachtet, weißt du, wenn die gesamte Welt ihre Ressourcen zusammengeschmissen hat, vielleicht hatten die keine andere Möglichkeit mehr.
Das kann auch sein. Vielleicht sind doch alle Psychologen mittlerweile tot, weil ganz ehrlich, Wer braucht die schon?
Ja, wir haben
also riesige in einer
Roboter,
Welt,
die gegen Monster kämpfen.
Ja, genau, in dieser Welt. Wer braucht da einen Psychologen oder einen, weiß ich nicht.
Ja, total geil.
Ja, die Psychologen. Den Friseur. Psychologen haben wir unter unseren Hörern jetzt auch verloren. Tobis Freundin ist Psychologin. Oh, viele Grüße. Bei der liegen wir alle auf der Couch nach der Folge.
Ja. Was?
Ihr habt ein geiles Stichwort gerade geliefert, Transformers. In der letzten Folge Filme und Regisseure aus der Hölle haben wir mit ganz viel Lust und Leidenschaft über Transformers abgelästert. Das haben wir nur relativ kurz gemacht. Wir hätten das auch stundenlang machen können, wenn wir noch mehr Zeit gehabt hätten. Machen wir vielleicht auch irgendwann nochmal. So, jetzt mal Arsch auf den Tisch. Wieso hassen wir alle Transformers? Und wieso lieben wir, und ich glaube, das hat man bis jetzt schon rausgehört, wieso lieben wir fucking Pacific Rim? Was ja eigentlich so auf dem Papier ein und dasselbe ist.
Du hast auf der einen Seite, das ist relativ schwierig, ne, weil es eben wirklich das Gleiche ist. Aber du hast eben auf der einen Seite eine deutlich liebevollere Inszenierung beziehungsweise mehr Mühe mit den Charakteren und eben nicht diesen Blödsinn, dass die Maschinen auch Gefühle haben, sondern das versucht Del Toro erst gar nicht, sondern setzt direkt Menschen in deren Kopf, was halt viel leichter A mit der Identifizierung ist und B viel weniger albern wirkt.
Wir haben jetzt gerade ein paar Mal das Wort Roboter benutzt, was tatsächlich faktisch falsch ist. Das sind keine Roboter bei Pacific Rim. Das sind
riesige Exoskelette.
Das sind Mechs. Also das sind
ja stimmt.
Das sind Mechs. Das sind Pilot. Ich habe sogar das Wort Mech bei Wikipedia nachgeguckt. Das sind pilotierte Laufmaschinen. Mechs.
Okay.
Die Jäger.
Und dadurch sind halt viel liebevollere Inszenierungen möglich, weil du halt eben Menschen hast, die miteinander spielen. Gut, der Hanning oder wie er heißt, ist ein scheiß Schauspieler. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber macht nichts. Es ist trotzdem schöner. Ihn und die, weiß ich nicht, wie sie heißt, die Asiatin halt eben
miteinander. Es gibt nur eine, so die Koten-Asiatin.
Ja. Also wie die mit ihrem komischen Liebesspiel, als wenn Bumblebee da unser komisches gelbes Auto da sitzt und sagt, ich möchte bei dem Jungen bleiben.
Ja, ja.
Es ist.
Oder I'm so excited auf seiner Brust spielt oder so.
Und dann halt eben auch, lass mich kurz den zweiten Punkt noch, an Punkt 2, was ich vorhin schon mal sagte, dass der vom Aufbau her, so stumpf er auch ist, ein bisschen durchdachter ist. Wie zum Beispiel diese Szene oder diese Sequenz, dass er nackt in seinem Bett beginnt und in dem Größten, was die Menschheit erschaffen hat, in einer Sequenz endet. Das ist zwar natürlich, es ist cool, natürlich ist es irgendwo Technikporno, aber auf der anderen Seite ist das auch eine verdammt gute Idee, so eine Sequenz aufzubauen. Also auch die, so einen kleinen Hint auf die Evolution zu bringen. So, da sind wir jetzt.
Ja, das
stimmt. Das ist das Einzige, was uns jetzt noch auf diesem Planeten halten kann, ist das, was wir erschaffen konnten. Und da gibt's mehrere so Parts, also die sehr liebevoll erzählt sind.
Ja. Ja, und bei Transformers ist ja auch immer so, die ganze Story bei den Transformers orientiert sich ja immer, also die Transformers orientieren sich immer um diese gezwungenen Menschencharaktere herum. Deswegen hast du ja auch immer so viele Szenen, wo du dann irgendwelche Leute mal untersichtig gefilmt siehst und einfach diese Roboter entweder da drum herumstehen, so im Halbkreis, oder gerade irgendwie durch die Stadt fliegen, dabei einen Bud Light Transporter und einen Victoria's Secret Werbesäule irgendwie umreißen, hat Michael Bay noch ein paar Mal Product Placement reingebracht und du siehst im Prinzip nur, wie die Hauptcharaktere vor dieser Schlacht eigentlich flüchten oder versuchen, sich selber in Sicherheit zu bringen. Bei Pacific Rim sind es die Menschen selber, die da machen und tun und schalten und walten. Und ich sag das immer wieder, das ist der Charme des stumpfen Charakters. Das fing bei mir persönlich an mit Teppich aus Aladdin, weil die stumpfen Charaktere, die nichts sagen, sind immer die charismatischsten. Und obwohl Gypsy Danger, ohne dass jemand drinne sitzt, also der Jäger, ohne dass jemand drinne ist, eigentlich nur ein Stück Metall ist, ist dir, obwohl es nur ein lebloses Stück irgendwas ist, ist er dir sympathisch, weil er ist automatisch der stumme Held. Ja, genau, du baust eine Beziehung zu den Dingern auf. Und dadurch, dass die Transformer halt auch dann so oberflächlich geschrieben sind und ja ganz, ganz viele Klischees ja auch bedienen, hast du gleich eine bestimmte Position, wo, wenn du jetzt sagst so, das lehne ich ab, weil, weiß ich nicht, Optimus Prime ist mir zu altbacken oder Bumblebee ist mir zu jung oder die anderen Roboter sind mir
Jazz ist tatsächlich mir zu rassistisch.
Ja, ist mir zu schwarz-rassistisch angehaucht dann irgendwie, ne? Und da beziehst du gleich Position zu. Bei einem Gypsy Danger oder bei den anderen Jägern, da gehst du nur von dem Äußeren aus und dann baust du dir selber, wie du die findest. Und das ist halt das Geile dann daran.
Ja, gut, mit Stereotypen in Klischees wird in beiden Filmen gearbeitet. Aber die Transformers, das ist, also abgesehen davon, dass ich persönlich wie heißt die Pfeife nochmal, Hauptdarsteller von Transformers?
Shia LaBeouf.
Abgesehen davon, dass Shia LaBeouf, dass der Name klingt wie etwas, das beim Metzger in der Theke liegt und dass er ein unsympathischer Arsch ist. Dass er nicht spielen kann. Megan Fox sieht halt geil aus, wenn man so ein bisschen auf das Künstliche steht, ist aber eigentlich auch total unsympathisch. Das sind, ich persönlich finde, das sind voll unsympathische Protagonisten. Mhm. Und die ganzen Transformers-Filme, die haben sowas Anbiederndes, sowas irgendwie künstlich Anbiederndes. Und
Fremdschämen.
Ganz schlimm wird es bei den Transformers-Filmen, als die im Zweier oder Dreier dann anfangen, das US-Militär da so ein bisschen zu verherrlichen, wo das Ganze zu so einem US-Militär-Werbefilm verkommt. Dieses Patriotische. Ja. Ich mag dieses übertrieben Patriotische auch, nicht in den Bay- und Emmerich-Filmen.
Aber was ich zum Beispiel bei den Transformers immer nicht mochte, war, ja klar, die sollen sich natürlich an, gerade die Decepticons, sich an Tieren orientieren, ne? Aber das zum Beispiel im zweiten Teil war das, dieses Riesenvieh, was dann da zusammengebaut wird, warum muss der Abrissbirn als Hoden haben?
Ja.
Und warum müssen die gezeigt haben? Warum müssen die klingen wie Kirchenglocken,
wenn ihr dann sagt der noch, ich befinde mich unterm feindlichen Skrotum?
Ja, genau.
Also das wird ja sogar, das wird gezeigt, nee, es wird angedeutet, gezeigt, angesprochen.
Und einen Spaß draus gemacht. Und du sitzt da so, oh, das ist der billigste Gag aller Zeiten gerade.
Das ist halt wirklich, ich muss, ehrlich gesagt, ich musste ein bisschen lachen. Aber ich habe mich gleichzeitig auch dafür geschämt, als ich das musste. Und das heißt, so ein Kram, also jetzt zurück auf Pacific Rim, es geht jetzt nicht darum, weil wir müssen uns zusammenreißen, nicht schon wieder gegen Transformers zu haten.
Ja, ja.
Ich bin nämlich gerade auch mittendrin.
Ja, ich will nur noch eine Sache zu Transformers sagen. Ich will zwei Sachen sagen. Erstens, das mit dem Patriotismus finden wir bei Pacific Rim nicht wirklich, sondern bei Pacific Rim geht es ja darum, dass die Welt sich zusammenschließt. Natürlich sind die Amis die Coolen, aber es ist nicht auf Nationen bezogen. Del Toro hat auch gesagt, dass er eigentlich persönlich Pazifist ist. Er ist ein riesen Monster-Fan, aber eigentlich Pazifist. Deswegen ist alles so sehr stark augenzwinkernd. Und er hat absichtlich auf militärische Ränge verzichtet, sondern er hat sich an Wildwest-Filmen orientiert. Die ganzen Leute, die ganzen Militärs in Anführungszeichen, heißen alle Marshall oder Ranger, wie in alten Wildwest-Filmen. Es gibt keine militärischen Ränge, es gibt keine Abzeichen. Und du siehst auch nie eine Schusswaffe, die ein Mensch in der Hand hält in dem Film.
Wir sind ja auch vereint, wir kämpfen ja auch gegen die Kaijus.
Und was ich jetzt noch sagen...
Ein Messer gibt's allerdings von dem Hannibal Chow.
Ron Perlman.
Als Hellboy. Schwarz.
Eine abschließende Sache noch zu Transformers vs. Pacific Rim. Ich finde, dass die Kämpfe bei Pacific Rim viel ansprechender für mich geschnitten sind.
Ja.
Denn bei den Transformers-Kämpfen, wenn die Roboter sich battlen, ist es so wie oft heute in Actionfilmen, du kapierst gar nichts.
Nee. Ja.
Da fliegen nur ein Haufen Fäuste und irgendwelche Sachen gehen kaputt. Du checkst gar nichts.
Ja.
Es ist totale Reizüberflutung. Bei Pacific Rim sind es so richtige so Wrestling-Kämpfe.
Also richtige One-on-Ones, ne?
Ja, und du kannst als Zuschauer richtig nachvollziehen, okay, jetzt ist die Faust da, jetzt macht er das mit dem Fuß, jetzt stehen sie sich gegenüber. Du hast eine richtige Dramatik in den Kämpfen. Ja. Und hey, sowas zu inszenieren und zu schneiden, vor allem mit solchen Viechern, die komplett im Computer entstehen, da ist echt eine Menge Planung.
Das haben die wirklich schon gemacht, auch, dass sie alles, also fast die kompletten Kämpfe immer aus Totalen zeigen und dann immer mal wieder auch in den Slow-Mo schalten. Nicht nur, weil es fett aussieht, sondern auch, damit man sieht,
was passiert. Stimmt, du bist relativ selten nah an den Robotern halt selten. Wirklich dran.
Also
ne?
Du bist immer nur dann nah, wenn sie irgendeine Waffe aktivieren, wie zum Beispiel aktivieren die Plasmakanone. Dann siehst du halt nah, wie die Plasma sich, sich auflädt. Schnitt wieder in die Totale, die Plasmakanone ist bereit, schießt, Schnitt auf den Einschlag. Also immer nur so die wichtigen Punkte werden dann halt nah gezeigt und der Kampf an sich von außen.
Ja.
Wir müssen noch kurz über das Schwert reden.
Dass keiner zum Einsatz brachte, bis es dann mal wirklich wichtig war, ja.
Es wäre auch am Anfang in dem Prolog schon wichtig gewesen, als der Bruder gestorben ist.
Ja, auf jeden Fall, voll, weil die Plasmakanone ja auch so unerträglich langsam einfach nur war. Ja.
Wieso packt er das Schwert erst am Schluss aus, wenn alles schon fast zu spät ist? Das ist doch die Hammerwaffe.
Ja, Mann. Das Ding ist offensichtlich ultra mächtig. Das benutzt er am Ende, benutzt das ja auch weiterhin. Und das Ding ist, ich meine, der hält sich damit im Boden fest. Und übersteht damit eine Atomexplosion. So stabil ist dieses Schwert. Was meinst du, was du damit halt kaputt machen kannst? Ich meine, der macht einen Schlag und dieses Kaiju, dieses Monster
in der Mitte 4
Kaiju
durch,
in der Mitte durch.
Auch dazu habe ich eine kleine These.
Ich hab nämlich auch noch eine These, die ziemlich geil, glaube ich, ist. Aber was ich noch sagen wollte, was ich ja zum Beispiel bei dem Film auch mega gut gemacht fand, war Riesenmonster, Riesenroboter und die Monster als auch die Roboter bewegen sich langsam.
Ja.
Das fand ich super geil, weil das ist so.
Du kriegst mehr ein Gefühl für diese Größe.
Genau, und vor allen Dingen halt auch dieses Ganze von der ganzen, vom ganzen biologisch-physikalischen Aspekt mal abgesehen, aber hier Quadrat-Kubikmeter-Gesetz, die dürfen sich nicht schnell bewegen.
Dazu kommen wir nach der Pause
gleich. Die dürfen sich halt nicht irgendwie im Einklang und schnell reaktionsartig bewegen. Das muss immer alles ein bisschen schwer aussehen, weil siehst du auch bei diesen Kaijus, wenn die da aus dem Wasser springen, diesen riesengroßen, bewegen sich aber auch relativ langsam.
Du hast bei Pacific Rim viel geileres Gefühl für diese Massen und diese Größen, die da vorkommen. Zu diesen Kämpfen, meine These ist, dass Del Toro, dass der Kämpfe im Kinderzimmer nachahmen wollte. Also versetz dich mal in dein 12-jähriges Ich und du hast 2 so Spielfiguren und du lässt die gegeneinander kämpfen, dann sieht es meistens so aus, dass die Kinder diese Figuren einfach nur so gegeneinander drücken. Mhm. Und ich vermute, dass er vielleicht deswegen diese Kämpfe eher wie Ringkämpfe macht. Also die haben ja selten in dem Film irgendwelche Waffen, die Mechs, die Jäger, die haben selten irgendwas zum Zuschlagen oder zum Schießen. Meistens sind das
Öltanker.
Meistens sind das Ringkämpfe.
Ja.
Faust- und Ringkämpfe.
Der benutzt ja auch noch so Container als
Boxhandschuhe quasi,
in der Hand.
Ey, was halt völlig albern ist, weil wenn du halt bedenkst, was für eine schiere Masse dazu kommen wir später noch, aber nur so als Teaser, wenn du daran denkst, was für eine unfassbare Masse allein die Hand dieses Mechs haben müsste, dann sind so ein paar Container aus dem Hafen mit ein paar gefälschten Turnschuhen drin, halt, das ist so wie wenn du einen Schlagring aus Papier benutzt.
Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Aber, wenn du gerade gesagt hast, nach der Pause unterhalten wir uns über ein bisschen den realistischen Faktor. Mhm. Ich habe nämlich noch, weil ich habe noch dazu gesagt, Tobi und Fred haben sich den Film jetzt nochmal angeguckt komplett. Ich habe es leider nicht komplett geschafft. Aber von dem auch, was ich gesehen habe und von dem, was wir jetzt auch schon groß angesprochen haben, ich habe ja die These oder die Theorie, nennen wir es wie man es will, Pacific Rim ist ein Shakespeare-Stück. Von seinem Aufbau her.
Jetzt war es aber gerade kurz still. Da wird nicht mehr drin gefickt.
Davon jetzt mal abgesehen. Aber von seiner Grundstruktur ist Pacific Rim wie ein Shakespeare-Stück aufgebaut. Es geht gleich zu Anfang voll zur Sache. Alle, die in irgendeiner Art und Weise wichtig sind, nämlich diese ganzen Roboter, sterben. Mhm. Und sterben
tatsächlich alle.
Ja, und du hast einen Charakter, der über sich selber von einem früheren Schicksalsschlag wieder hinauswachsen muss.
Na gut, aber das klingt auch so wie jeder 90er-Jahre Hollywood-Film.
Ja, und das wäre nämlich meine, pass auf, das wäre nämlich meine zweite These gewesen. Ich würde nämlich auch noch sagen, Pacific Rim ist ein Kind der 90er und deswegen funktioniert er.
Das stimmt. Der ist wirklich sehr an die
90er orientiert. Der ganze Film ist halt so auf so eine geile Art ehrlich. Also von der ersten Minute an ist halt die Exposition des Films oder ich sag mal, das Ziel des Films völlig klar. Ey, also,
wir müssen diese Viecher loswerden.
Lieber Zuschauer, setz dich einfach hin und hab Spaß daran, dass ich 2 Stunden lang Roboter auf die Fresse hau. Ja, alles andere ist Nebensache.
Das ist halt der geile Stoff aus den 90ern, aus den 90ern Filmen, nur auf schön 2000 Millennium gemacht.
Wie heißt er? Sylvester Stallone hat damals in einem Interview, als er Expendables 1 rausgebracht hat, mal gesagt, ich vermisse die Zeiten, wo Filme gemacht wurden, wo jemand zum Friseur geht, auf die Fresse bekommt und so ein Actionfilm entsteht. Und heutzutage muss man dafür auf andere Planeten fliegen. Und Pacific Rim macht das auf einer Sci-Fi-Ebene eigentlich auch. Da kommen einfach Leute hin und wir versuchen, die davon abzuhalten.
Ja.
Ende der Geschichte.
Ganz genau.
Und es muss nicht noch wie bei Avatar oder so einen Lebensbaum und bla und Liebesgeschichte und so weiter. Nein. Armee A kämpft gegen Armee B.
Genau.
Ende der Geschichte. Ein Knochen, zwei Hunde.
Ja. Ne? So. Ja, genau.
Rotten Tomatoes zum Beispiel schrieb, um mal zwei Kritiken vorzulesen, die ich ganz interessant finde: Die Stärken des Films liegen zwar eher beim Stil als bei inhaltlicher Substanz. Dennoch Correct. Ist Pacific Rim ein handfester, moderner Monsterfilm, der durch fantastische Bilder und ein unwiderstehliches Gespür für Gags aufgewertet wird.
Ja,
stimmt. Die Seite Perlentaucher schrieb:
Wie viel hast du, wenn du auf Rotten Tomatoes warst, was hat denn der für ein Scoring?
Oh, das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Warte.
Das würde mich jetzt mal persönlich interessieren, weil Rotten Tomatoes verreißt ja da noch viele Sachen, aber ich gehe mal davon aus. Oh, wollen wir wetten? Ich guck mal nicht mehr.
Wie war das
noch? Rotten Tomatoes hat einen Prozent, bis 100% ist das Beste und darunter, ich glaube, unter 50% oder unter 40% kommt dieser grüne und dann ist es scheiße quasi.
Ich sag 78.
Ich sag 75. Sagen wir mal.
Ihr seid verdammt nah dran, 71%.
Oh, yeah.
Schön fand ich auch die Kritik von der Seite Perlentaucher. Pacific Rim ist der zuweilen etwas krampfhafte Versuch, die Naivität früher Science-Fiction ins Multiplex-Zeitalter zu retten. Dann spricht diese Kritik von, das finde ich super Formulierung, von der schieren Lust an Awesomeness. Und den Satz finde ich auch klasse. Ein Film im ständigen Now wouldn't it be cool if. Ja. Also wäre es nicht geil, wenn noch das passieren würde und das.
Das Geile ist, du sitzt während des Films wirklich da, sagst das Original, ey, wäre das jetzt nicht geil, wenn der noch ein Schwert hätte? Und plötzlich zieht er ein Schwert raus und denkst, ja, Mann!
Bevor wir in die Pause gehen, will ich euch noch gerne mit etwas Trivia beglücken.
Yeah.
Mit etwas Trivialem? Die Szenen in dieser gigantischen Roboterwerft, diese Halle ist tatsächlich nicht computergeneriert, sondern die gibt's wirklich. Das ist die Meyer-Werft in Papenburg, hier in fucking Germany.
Was, echt?
Ist eine riesengroße Schiffswerft, ja.
Cool.
Ja, die Figur.
Auch Jäger. Das Geile ist, warst du mal hier in Hamburg sitzt ja auch Airbus, ne?
Mhm.
Und ich weiß, ich habe mal für einen Job, war ich mal in so einer Konstruktionsflugzeughalle. Mhm. Das ist total geil.
Heftiger
Wenn du Scheiß, da nämlich drinnen stehst in dem Ding, die Dinger sind teilweise wirklich so groß und so bombastisch heftig, dass die teilweise echt aufpassen müssen wegen der Lüftung in den Dingern, weil sich sonst innerhalb
Wolken
dessen
bilden, ne?
Wolken bilden tatsächlich.
Ja. Echt?
Ja, ist richtig geil. Jetzt überleg dir das mal, wenn die da die ganze Zeit mit irgendwelchen Schweißgeräten, weil du siehst doch, wenn die zusammengebaut werden, da sind irgendwelche Ingenieure dran, die schweißen und machen und tun, es fliegen ständig Funken und es sieht aus wie Zion aus Matrix, nur mit Robotern, mega
geil. Der General, der von Idris Elba gespielt wurde, der sollte ursprünglich von Tom Cruise gespielt werden.
Hätte voll nicht funktioniert.
Ich weiß aber, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Gerücht war oder ob darüber gesprochen wurde oder ob er einen Tag vorher abgesprungen ist, keine Ahnung.
Ja, Tom Cruise hat echt ein schlechtes Händchen für geile Serien, Filme, meine ich. So Iron Man abgelehnt, wenn das stimmt, dann halt irgendwie Pacific Rim abgelehnt. Und ohne Scheiß, dafür hätte ich ihm auf Scientology verziehen.
Das.
Ach, der hat den Lance Wiseman gespielt, der war geil.
Ja, das stimmt.
Also über
ich rede von verbrannter Erde, Lance hier
Hühnerficker. Über Scientology kann man sagen, was man will, aber sie haben eine spannende Mythologie. Darüber können wir auch mal eine Folge machen. Oh, dann kriegen wir Besuch hier bei uns.
Ja.
Wisst ihr, was ein Mockbuster ist?
Nein.
Ich weiß, was eine Mockumentary
ist. Ja, also ein Mock, was heißt Mock auf Deutsch? Verarschen oder so, veräppeln?
So, über den Tisch ziehen,
Mockbuster sind Filme, die so von irgendwelchen Kackbillig-Produktionsfilmen gemacht werden, die ganz, ganz, ganz billige Abklatsche sind.
Transmorphers zum Beispiel.
Also stellen wir uns mal vor, Tubi plant Pacific Rim oder Monsterfilm XY, dann bin ich eine billige Produktionsfirma und ich krieg Wind davon und ich weiß, das wird ein Riesenerfolg. Dann produziere ich mega cheesy und billig innerhalb kürzester Zeit einen ganz schlechten Abklatsch mit dem Ziel, den ein paar Tage vorher ins Kino zu bekommen.
Mhm.
Einfach nur, um die Leute zu verarschen. Also Menschen, die nicht richtig aufpassen und aus Versehen in den falschen Film gehen, weil sie denken, das wäre der richtige. Da gibt's wahnsinnig viele von diesen Mockbustern und von Pacific Rim gab's das auch. Der hieß Atlantic Rim.
Oh, echt?
Und ging in den USA wenige Tage vor dem Kinostart von Pacific Rim in die Kinos. Ultra billiger, cheesiger Scheiß.
Ja.
Gibt's von allen möglichen Filmen, sogar von E.T. und so weiter. Ja, ist schon ein uraltes Phänomen.
Transmorphers habe ich mal aus Versehen gesehen.
Transmorphers,
ja. Aber aus Versehen, ich habe ihn mir in der Videothek ausgeliehen, mit Absicht. Aber
der Transformers, also diese Filme sind von Anfang an mit dem Ziel gemacht, die Leute zu verarschen.
Transmorphers habe ich mal nachts auf RTL 2 angelassen, als der lief.
Echt?
Weil ich auch so, ich habe beim Durchseppen irgendwie und habe nur Trans und Orphers irgendwie gelesen. So, ach geil, läuft Transformers, ja, kannst mal anlassen, so nebenbei einfach. Mhm. Und dann geguckt, ihr so, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist aber nicht Transformers. Ich habe den gar nicht so schlecht in Erinnerung, aber der ist ja noch schlechter.
Mockbuster von Transformers.
Der war wirklich ganz furchtbar. Ey, ohne Scheiß, ich habe PlayStation 1-Spiele gespielt, die eine bessere Auflösung hatten als der
Film. Oh ja.
Oder eine bessere Animation.
Und letzte Trivia, letztes kleines triviales Fakt.
Meine PlayStation als Box selber hat bessere Handlung.
Es ist eine Fortsetzung zu Pacific Rim in Planung.
Ja, das ist
ja seit Jahren.
Ja, genau. Ja. Es ist aber seit Jahren schon ein ewiges Hin und Her. Und mal wird's konkret, dann wird's wieder verschoben. Im Moment ist aktueller Stand, glaube ich, 2018 soll's kommen. Ja,
vor einem halben Jahr war noch der Stand, Guillermo del Toro will das gar nicht mehr, der will nur noch Arthouse-Filme machen.
Ja. Ja. Also es ist auch wohl im Gespräch gerade, dass John Boyega, oder wie man ihn spricht, die Rolle spielen soll, der Schwarze aus Star Wars 7. Mhm.
Aber es ist halt auch so,
aber
ich finde das immer so unfair, dieses gib dem Affen Zucker. Ich meine, seien wir mal ehrlich so, ich bin ein tierischer Comic-Fan, total. Und ich mag auch die Comicfilme, sehr viele von denen ganz gerne. Und ich renne auch, bin auch einer wirklich der wenigen, der dafür auch noch ins Kino rennt. Aber sowas wie Pacific Rim, was zwar auch ausgelutscht ist, aber trotzdem meiner Ansicht nach in mal ein bisschen frischen Wind halt da noch reinfällt. Warum wird denn sowas nicht mehr gemacht? Ich meine, ich will davon jetzt keinen Dreiteiler haben oder jährlich irgendwie einen Film. Aber nach ein paar Jahren kann man den Fans davon doch wohl einen zweiten Teil zugestehen. Genau wie wir jetzt auch John Wick 2 bekommen.
Ja. Naja, auf der anderen Seite hat so ein alleinstehender Film natürlich auch immer einen gewissen Reiz. Ne, siehe, bis das, auf die Trilogie, sämtliche Nolan-Filme, also bis auf die Batman-Trilogie.
Oder stimmt schon, ja.
Ich meine, stell dir, nein, nicht stell dir vor, nimm dir zweite Teile wie Smokin' Aces 2,
ja.
Wie Boondock Saints 2, wie Triple X 2, diese ganzen Bielefeld-Productions.
Ja, ja, so, nie das passiert. Ist, nie passiert, nie gesehen.
Ja, genau. Also ich habe die alle gesehen.
Ja, ich habe sie auch gesehen, aber trotzdem will ich es gerne vergessen.
Ja, ja. Ja. Also an alle, die denken, ach, Smokin' Aces war doch ein cooler Film, ich guck mir den zweiten Teil mal an, tut's nicht.
Nee.
Bitte tut das nicht.
Basic Instinct 2 nicht. Nehmt lieber das Geld dafür.
Da könnt ihr besser Titanic einfach 2 gucken, weil ich glaube, der ist nicht ganz so ernst gemeint.
Spoiler, er sinkt wieder.
Tja, Leute, wir machen eine kurze Pause, okay? Kurz Pipi machen.
Kurz ein Kaiju töten.
Kurz ein paar Kaiju legen und kurz mal frische Luft schnappen.
Ich schau mal, was mein Gypsy Danger macht.
Mein Crimson Typhoon.
Brown Typhoon, ich kümmere mich jetzt um meinen Brown Typhoon. Brown Tornado. Typhoon. Brown Tornado nenne ich meinen Jäger. Leute, wir sprechen nach der Pause, das wird echt spannend. Wir reden über Naturwissenschaft. Wir reden darüber, wie fucking unmöglich diese Mechs tatsächlich wären. Wir sprechen über die Größenverhältnisse. Und wir sprechen darüber, was Pacific Rim zu tun hat mit King Kong und den Power Rangers.
Yeah. Ich wäre übrigens dafür, dass wir jetzt wo du es gerade gesagt hast, unser Logo, unser Maskottchen nicht Kaki, den Klugschiss nennen, sondern dass der jetzt Brown Tornado wird.
Brown Tornado. Das ist ein Superhelden-Alter-Ego.
Ach so.
Das kannst du nicht einfach so ausbauen.
Ja, eigentlich ist er The Coon.
Bis gleich.
Und dann wurde uns klar, es würde nicht aufhören. Das war nur der Anfang. Wir brauchten eine neue Waffe. Die Welt kam zusammen, bündelte ihre Ressourcen und legte alte Rivalitäten bei, zum Wohl der gesamten Menschheit. Um Monster zu bekämpfen, erschufen wir selbst Monster. Das Jägerprogramm war geboren. Anfangs gab es Rückschläge. Die neurale Belastung für die Ankopplung an den Jäger war für einen Piloten zu hoch. Ein Zwei-Piloten-System wurde eingeführt. Linke Hemisphäre, rechte Hemisphäre, getrennte Pilotenkontrolle. Wir begannen zu gewinnen. Die Jäger stoppten die Kaijus überall. Aber die Jäger waren nur so gut wie ihre Piloten. So wurden Jägerpiloten zu Rockstars. Gefahr wurde zu Propaganda. Kaijus wurden Spielzeug. Wir wurden richtig gut darin. Im Siegen. Dann änderte sich alles.
Danke. Mir auch, bitte. Wir machen kein Pipi, sondern wir schütten uns gegenseitig Wasser in Gläser. Ja, wir trinken Wasser, tatsächlich. So, Leute. Jetzt kommen wir zum hartgesottenen Kern. Jetzt wird's richtig abgespaced. Jetzt machen wir nämlich einen Reality-Check, ne, wie wir das hier gerne auch nennen. Wir gucken mal, wäre das denn irgendwie in diesem Universum möglich mit den Viechern, mit den Jägern?
Nein.
Ganz klar, ja.
Ich möchte beginnen
sobald mit einem... Sobald es möglich ist, Kickstart-Kampagne und ja.
Ich möchte beginnen mit einem kleinen Größenvergleich, um uns da mal ein bisschen zu erden.
Boah, Entschuldige, kannst du diese Kanne wegstellen? Das geht mir voll auf den Sack.
Das ist Plätscher, ja, ich höre das auch.
Das ist gleich vorbei. Ich habe so einen Wasserfilter und da läuft das Wasser gerade durch und das klingt, als ob jemand Pipi macht. Das ist gleich durch. Ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hört, aber es klingt gerade so, als ob irgendjemand in der Ecke des Zimmers gerade Pipi macht. Aber das Wasser ist gleich durchgelaufen. So. In diesem Film Pacific Rim kommt so herrlich gut rüber, wie fucking awesome, big, giant-mäßig, wie groß diese Viecher sind. Es gibt einmal in dem Film gegen Schluss, ich glaube, das ist sogar eine der Schlusskämpfe, gibt es eine Szene, wo ganz kurz, während die beiden catchen, also eine der Jäger mit einem der Kaijus, da fliegt kurz so ein Helikopter vorbei, ganz nah an der Kamera. Und es hat gar keinen Sinn für die Szene. Ich bin mir relativ sicher, dass den Del Toro bestimmt hinterher noch mal kurz eingefügt hat, einfach um den Zuschauer daran zu erinnern, an diese Größenverhältnisse. So, wir beginnen mal als Vergleich. Der AMP oder AMP-Suit von Avatar, habt ihr ungefähr im Kopf, die hatten auch solche Laufroboter, solche Mechs.
Also dem James Cameron Avatar.
Genau, 4 Meter Größe. Optimus Prime aus Transformers, 7 Meter hoch. Das Space Shuttle der US-NASA ist 40 Meter lang. Mechagodzilla aus Godzilla vs. Mechagodzilla in den 70ern.
Fantastischer Film, by the way.
Oh ja.
Also der Roboter Godzilla war 50 Meter groß. Und Gypsy Danger wird angegeben mit einer Größe von 280 Fuß. Oh, also ja. 80 Meter. Dieses Scheißvieh ist fast so groß wie ein Fußballplatz. Stellt euch vor, das steht vor euch. Da gibt's wunderbare Grafiken im Internet, wo man die alle so nebeneinander sieht und wo das auch so mit verschiedenen Gebäuden abgestellt
ist. Ja, da ist halt ziemlich nah an der Freiheitsstatue dran.
Genau, der Gypsy Danger ist ungefähr so groß wie die Freiheitsstatue.
Und dann bewegt er sich auch noch.
Ja.
Mit wie vielen Motoren drin in einem Gelenk?
Ne, 40 pro Arm oder so. Ja. Nee, pro Muskelstrang.
Pro Muskelstrang. Ja. Überleg ich mal, ja. Ey.
40 Motoren pro Muskelstrang.
Alter Falter. Vor allen Dingen, es gibt ja auch noch dieses Ding, dieser Ranger oder General oder was auch immer er da ist, ne, der hat ja hier, der ist ja verstrahlt, ne? Mhm. Und jetzt überleg dir mal, Gypsy Danger läuft ja auch mit Atomkraft.
Ja.
Das ist halt so, finde ich total geil, wie er dann auch noch, das macht es halt doch mal so dämlich eigentlich auch irgendwie, dass wir vorher noch gesagt haben, ja, früher haben wir uns über Strahlenschutz keine Gedanken gemacht. Ey, Alter, das spielt an einer Zeit, wo ich auch Tschernobyl und Co. erlebt habe.
Ja, also, der heißt ja sogar Tscherno-Alpha.
Ja, das war der erste. Wenn nicht einer irgendwann mal gesagt hat, so, wie betreiben wir das Ding? Ja, wir könnten einen Atomreaktor einsetzen. Ja, geile Idee. Abschirmung, ach komm, da sparen
wir. Aber vielleicht bedeutet das auch nur, dass sie da technisch drauf geschissen haben. Ja. Also das in dem Sinne von, wir haben uns da keine
Gedanken gemacht.
Weil es schnell gehen musste. Und ganz ehrlich, lieber 2 Tote, die haben dann Krebs, aber als 10 Millionen in Tokio.
Ja. Stimmt, hast recht, die haben ja gesagt, dass du schnell reagieren musst.
Ich habe den Film in Vorbereitung auf die Folge gestern erst mir nochmal angeguckt, beziehungsweise gestern und heute in 2 Abschnitten. Und das wird im Film, damit, wie er gerade gesagt hat, damit erklärt, dass die sich damals einfach keine Gedanken gemacht haben, weil die Welt steht am Abgrund. Ja. Fuck off, wir müssen diesen riesen Mech bauen.
Ja, okay, gut.
Ja. Kommen wir mal zu dem Gewicht von so einem Vieh.
War es jetzt ein Kaiju oder von einem Jäger?
Kaiju-Gewicht kommen wir später noch gleich dazu.
Wenn man das mit der Größe durchrechnet, ist man ja allein schon bei 700 Tonnen pro Arm.
Infos über diese Jäger und so zu bekommen, ist tatsächlich gar nicht so schwer, denn es gibt ein Pacific Rim Wiki und es gibt sogar ein Buch, Pacific Rim Man, Machines and Monsters, das mit so vielen Illustrationen und so weiter.
Echt?
Mit Daten und so, ja, und vielen schönen Artworks.
Oh, davon ist, ich krieg grad richtig davon, große Augen.
Davon ist wahrscheinlich nicht wenig von der Toro selbst. Der ist ja so ein kleiner Bastler. Der ist ja auch irgendwie Maskenbildner oder so.
Ausgebildet. Maskenbildner,
damit irgendwie sowas.
Ja. Oh, geil.
Ja, Hellboy ist fast nichts computeranimiert.
Im Making-of sieht man auch, wie Del Toro selbst an verschiedenen Props selbst rumpinselt.
Mhm. Ja, das ist so sein Ding.
Mhm. Das finde ich aber auch geil. Ja. Alleine hier auch, wie gesagt, bei Hellboy, ne, Ron Perlman.
Ja.
Das ist einfach, du akzeptierst es auch so, ja, dass er komplett in Montur da ist und ja, nichts animiert ist. Und da bin ich ja ein Riesenfan, ja, von. Wenn du
hier wirklich der Trollmarkt im zweiten Teil, so eine riesen Massenszene mit tausenden von Monstern, davon ist nichts animiert.
Ja. Oder bei Pacific Rim gibt es ja auch diese Schleimsachen und diese Gehirnteile, mhm, an denen Charlie Day rumfummelt und so. Das ist alles, nichts, ja, ist da. Die haben wirklich nur animiert, was gar nicht anders ging.
Zum Beispiel die 80 Meter große Roboter.
Ja. Ja, das Gewicht.
Ich meine, da waren sie faul, das hätten die auch anders lösen können.
Das Gewicht unseres Lieblingsmechs Gypsy Danger wird angegeben in diesem Buch, das ich gerade erwähnt habe, mit 1800 Tonnen.
Witzig, ich habe
ja, hab Moment,
ich
Moment.
Deutlich 1000 Tonnen,
ja, ganz lesen. Genau. Das ist nämlich eine kleine Kontroverse unter den Fans. Es gab nämlich Blueprints, also solche Blaupausen, solche groben Baupläne, die als Promotion-Material im Vorfeld des Films rausgegeben wurden. Und da wurde das Gewicht mit, wie du gerade, Richard, gesagt hast, mit rund 7000 Tonnen angegeben.
Mhm.
Ja. Jetzt muss man nicht lang googeln, um da auf verschiedene Berechnungen zu kommen im Netz. Es ist ja so, doppelte Größe heißt nicht doppeltes Gewicht, sondern doppelte Größe heißt achtfaches Gewicht. Das hattest du vorhin schon mal kurz angeteased, glaube ich, Richard, das Quadratkubikgesetz. Das
Quadratkubikgesetz.
Quadratkubikgesetz, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an Matheunterricht früher. Wenn, ich weiß nicht, nee, Matheunterricht bespricht man das nicht, aber ihr wisst ja, Meter, Quadratmeter ist Meter hoch 2 und Kubikmeter ist Meter hoch 3. Das bedeutet, ja, müssen wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen. nee, also da, gerne mal Quadratkubikgesetz googeln. Doppelte Größe bedeutet achtfaches Gewicht, wenn man das einfach nur hochskaliert. Wenn man einen durchschnittlichen, ungefähr 1,80 großen Mann nimmt, der 80 Kilo wiegt, und den hochskaliert auf die Größe von Gypsy Danger, dann wiegt der rund 6 Millionen Kilogramm.
Alter.
Ja.
Und also, die besteht nicht aus Metall.
Ich habe nur auch sowas schon.
Also 6, ja.
Alleine, wenn du einen Menschen nehmen würdest mit denselben Voraussetzungen und würdest den zum Beispiel hochskalieren auf eine Größe von 11 Metern ungefähr, dann wäre der, bevor der so groß überhaupt ist, würde der an Herzversagen sterben.
Ja.
Weil sein Herz so viel Kraft aufbringen müsste, dass es selber quasi am Pumpprozess quasi in sich selber ertrinken würde, quasi. Ja, kollabieren, ertrinken würde. Es würde nichts mehr funktionieren. Bis irgendwie auch, das ist genau wie mit Godzilla oder so. Wenn dem mit einer Rakete in den Fuß geschossen wird, oder in den Bauch oder was auch immer, Nervenstränge auf diese Entfernung, auf diese Größe quasi ausgedehnt, der ist tot, bevor er merkt, dass er getroffen ist. Im Kopf. Also das Signal vom Schmerz erreicht ihn nicht, also erreicht das Gehirn nicht, bevor der Körper eigentlich schon aufgegeben hat.
Krass, ey.
Braucht ungefähr 2 Minuten oder so. Wenn du ihn in den Bauch schießen würdest, so in dem Moment, wo er umkippt, da stirbt er schon, bevor der Schmerz im Kopf überhaupt angekommen
ist. Aber pflanzen sich, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber pflanzen sich Nerven im Körper nicht mit annähernd Lichtgeschwindigkeit fort?
Trotzdem.
Weil das elektrische Impulse sind?
Ja, trotzdem brauchst du einen gewissen Weg, bis es da nach oben hin angekommen ist.
Ja, aber Licht ist sehr, 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 sehr schnell.
Ja,
aber wir wissen, was du meinst. Ja. Also das Gewicht von Gypsy Danger wurde da tatsächlich schon einigermaßen realistisch angegeben. Wenn wir so einen Mensch hochskalieren, allerdings ist Gypsy Danger halt aus Metall und würde wahrscheinlich noch deutlich mehr wiegen. Na egal, 7000 Tonnen sind auch schon mal.
Das ist eine Hausnummer.
Ist auch schon mal ein Pfund.
Vor allem das Geile ist, ich habe auch gelesen, die müssten Material verbauen, was stabiler ist als jedes gängige Metall, was wir auf dem Planeten haben. Weil alleine um diese, von dieser Größe ausgehend, und jeder, der schon mal irgendwie, weiß ich nicht, meinetwegen jetzt in New York oder sowas, in einem Wolkenkratzer war und relativ hoch, diese Gebäude sind so gebaut, die ja auch diese Größe dann haben, die sind so gebaut, dass wenn es ja natürlich auch in einer Höhenlage wird es mega windig. Und wenn du in so einem Wolkenkratzer mal schießt, die sind so gebaut, dass die gegen den Wind schwingen. Mhm. Und du merkst das auch wirklich in den Gebäuden selber, weil so bei etwas älteren Gebäuden, dann fängt das, wenn es wirklich windig ist, dann fängt das Gebäude an zu wackeln. Da wirst du leicht seekrank in den Dingern. Mhm. Und jetzt überleg dir mal, die sind in dem Kopf von dem Gypsy Danger drin, über 100 Metern Höhe dann halt irgendwie schon. Das Ding müsste eigentlich nur, die Motoren müssten eigentlich, die da drin verbaut sind, müssten nur arbeiten und dieses Ding die ganze Zeit auszutarieren quasi.
Mhm. Ja, stimmt. Also das mit dem Gleichgewicht ist natürlich so eine Sache. Wie hält das Teil das Gleichgewicht?
Schwerpunkt, Schwingstein und so weiter. Ja. Kann das überhaupt aufrecht stehen?
Der Kern müsste eigentlich wie so ein Schwingstein, wie bei einer Waschmaschine angebracht sein. Also dass wenn der anfängt zu kippen, dass der Schwingstein im Innen da die ganze Zeit dagegen wirkt, dass er sich dadurch quasi selber austariert.
Ja, aber dann würde er nicht nur mehr stehen.
Ja, eben drum. Ja. Da wären halt noch die Schwierigkeiten mit dem Laufen und mit dem Schlagen und mit dem
Springen und was die nicht alle
genau.
machen.
Genau. Ja. Genau.
Es ist halt, also das größte physikalische Problem oder eines der größten physikalischen Probleme ist die scheiß Trägheit.
Ja.
Das sogenannte Beharrungsvermögen. Trägheit, um nochmal ganz, ich habe das sogar im Lexikon nochmal nachgeschlagen, um hier ganz korrekt das vorzutragen.
Das Newton'sche Gesetz.
Trägheit ist das Bestreben von physikalischen Körpern, in ihrem Bewegungszustand zu verharren, solange keine äußere Kraft oder Drehmoment auf sie einwirken. Und um es mal ganz plump zu sagen, je größer die Masse, je schwerer was ist, desto höher die Trägheit.
Genau, erstes Newton'sches Gesetz.
Aus Erfahrung von mir und meiner Couch stimmt.
Ja. Also wenn du...
Und das Witzige ist, wenn deine Couch auf Rollen stehen würde und ich deine Couch antreten würde, dann wärst du trotzdem noch in Ruhe, weil du dich mit derselben Geschwindigkeit wie die Couch bewegst. Ja, deswegen können ja auch Autos, wenn ich jetzt 50 km/h fahre und du willst hinten auf den Laster drauf fahren, sag mal, der Laster fährt 50 km/h und du willst mit deinem Auto hinten auf den Laster drauf fahren, müsstest du nur 60 fahren, weil dann fährst du sicher mit gerade mal 10 km pro Stunde locker quasi auf diesen Laster drauf, weil du das mit, weil die Differenz 10 km/h sind und das gleicht sich mit den Kräften, mit den Bewegungen gegenseitig hebt sich das auf.
Also eine Masse will immer in dem Zustand bleiben, in dem sie gerade ist. Wenn du stehst, will dein...
Entschuldige, aber das...
Also wenn eine Masse in Ruhe ist, dann möchte sie in Ruhe bleiben.
Ja.
Aber
willkommen an meinem Arbeitsplatz.
Aber wenn eine Masse sich bewegt, will sie auch in Bewegung bleiben.
Nee.
Klassisches Beispiel, Autounfall. Wenn du mit 50 km/h irgendwo drauf donnerst, hast du ein Problem, denn dein Wagen will eigentlich mit 50 km/h weiter. Nur ist da halt die Wand.
Das ist genau wie bei so Filmen, wenn die aus Zügen oder sowas rausspringen. Wenn der Zug mit 200 Sachen unterwegs ist, dann kannst du nicht rausspringen und einfach locker landen oder dich abrollen, weil in dem Moment, in dem du springst, bist du auch 200 km/h schnell.
Ja.
Das heißt, beim Aufprall zerfetzt es sich einfach mal.
Also es würde in Realität vermutlich, wenn man davon ausgeht, dass man tatsächlich sowas bauen kann, es würde vermutlich den halben Film dauern, Gypsy Danger 10 Meter laufen zu lassen.
Und es würden die gesamten Ressourcen der Welt auffressen, um mit Energie zu betanken.
Ja, also wir haben ja schon drüber gesprochen, dass diese Masse und diese Trägheit deutlich besser als bei Transformers rüberkommt, aber es wäre in echt halt wahrscheinlich katastrophal, weil die sich in Ultra-Zeitlupe bewegen würden.
Ihr habt diesen Plan eigentlich nur noch viel besser macht. Da gibt's ein Riesenmonster, also bauen wir einen riesigen Roboter. Vor allem, du musst dir überlegen, es muss irgendwo in irgendeiner Regierungsschublade, ganz weit hinten, muss es diesen Plan dann geben. Den holt einer raus und sagt, das ist unsere Lösung. Und da sind 50 Leute in irgendeinem dunklen, FIFA-ähnlichen Hauptquartier da irgendwie, die sagen, verdammt ist der gut, der hat recht. Ja.
Ihr hattet gerade das Gewicht des Armes schon angesprochen. Wahrscheinlich wartet ihr auf der gleichen oder einer ähnlichen Seite wie ich. Es gibt einen amerikanischen Filmkritiker, der hat einen befreundeten Studenten der Ingenieurswissenschaften gebeten, das mal grob durchzurechnen. Der hat so ein paar Schätzungen aufgestellt. Der hat geschätzt, ein Arm Gypsy Dangers ist ungefähr 30 bis 40 Meter lang und wiegt circa 700 Tonnen. Ausgehend von den 7000 Alter, Tonnen.
Das sind sieben richtig dicke Blauwale.
Ja,
sieben.
Ja.
Ja, das musst du dir mal überlegen. Eigentlich müsste der so, wie wenn du dir die Schultern brichst, dann kriegst du auch so eine Stützen von der Hüfte, die auf deinen Ellenbogen sind, sodass deine Arme eigentlich immer nach oben stehen. Mhm. Eigentlich müsste er aus der Hüfte noch irgendwas Mechanisches haben, was seinen Arm eigentlich permanent nach oben bewegen kann.
So einen kleinen Raketenantrieb im Ellenbogen.
Aus der Schulter oder aus dem Rücken heraus, von der Mechanik her, könnte der seinen Arm eigentlich gar nicht.
Also du bräuchtest, derselbe Typ hat da irgendwie berechnet, dass der stärkste Hydraulikmotor, weil die sagen, dass es mit Hydraulik läuft, der stärkste Hydraulikmotor packt nicht mal ein 62stel eines dieser 40 Motoren, die er pro Muskelstrang bräuchte.
Also, ja, warte. Ja, es geht um einen, warte, zu dem Motor komm ich gleich. Du hast nämlich das Problem gerade richtig angesprochen, Tobi. Drehmoment. Denn das, die ganze, also ihr alle kennt ja Hebelwirkung, ne? Mhm. Die ganze fucking, das ganze Scheißgewicht von diesem Arm wird an einem Punkt, nämlich an der Schulter, bewegt. Es ist eine unfassbare Kraft, die an dieser Schulter ausgeübt werden muss. Und zwar hat er das auch ausgerechnet. Eine der stärksten bekannten Hydraulikmotoren, den man so kennt, ist der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Bugatti Veyron Motor. Das ist so ein ganz krasses Supersportscar. Dieser Motor hat eine Power von 1200 PS.
Der teuerste Wagen der Welt auch, 1,2 Millionen Listenpreis. Ja.
Und von diesem Supermotor bräuchtest du 90.000 Stück. Nur, um Gypsy Dangers Arm in der Waagerechten zu halten. Wir reden hier nicht von Wrestling mit irgendeinem riesengroßen japanischen Monster. Wir reden nur davon, den Arm aufrecht gestreckt zu halten.
Wahnsinn, ja. Ey. Und deswegen sage ich ja, sobald es möglich ist, ich unterschreibe jede Kickstarter-Kampagne dafür. Ey.
Die Knie von Gypsy Danger würden wahrscheinlich nach 2 Metern in die Knie gehen. Denn es ist ja schon bei uns Menschen so, dass die Knie im Laufe des Lebens irgendwann mal nicht mehr mitmachen, dass viele ältere Menschen Probleme mit den Knien haben. Stell dir das mal bei Gypsy Danger vor. Eine unfassbare Kraft würde auf diese Gelenke da zukommen.
Vor allen Dingen überleg dir mal auch mit der ganzen Hydraulik und alles, was da für eine Wärme entsteht halt auch. Ne? Ja. Da müsste eigentlich durch diesen, wenn du es immer siehst, wie der durch den Pazifik dann da läuft, das müsste um den herum, es müsste permanent dampfen. Es müsste permanent alles dampfen, weil wenn der das bewegt, das ganze Metall, was da bewegt wird, ey.
Vor allem allein, weißt du, ich meine, dieses Gewicht zu tragen über so einen Schritt oder so, ich meine, da glaube ich, gibt es im Moment keine Technologie, die auch nur annähernd diese Kraft halten kann, die da wirkt. Aber die rennen auch und fallen und landen so Spider-Man-mäßig und solche Geschichten. Was meinst du, was da für eine unfassbare Energie auf diesen diesen Knien aufkommt oder auf den Fußgelenken? Also die haben ja auch bewegliche Fußgelenke, sind ja nicht nur die Knie. Irre.
Das ist aber total geil, wenn du dann nochmal wirklich siehst, wenn die dann ja auch mal einen Punch richtig landen bei den Kaijus.
Mit der Elbow-Rocket.
Den zerfetzt es ja auch das ganze Gesicht und die Zähne fallen dem Viech so ohne weiteres, also wirklich mit einer Selbstverständlichkeit dann halt auch raus. Aber das ist zum Beispiel auch so geil, wenn du dir überlegst, wenn du mit deinen Händen im Sommer eine Mücke zerklatscht, einfach durch so ein Klatschen, ne? Das ist umgerechnet ungefähr, als würdest du platt gemacht werden mit 400 Tonnen ungefähr auf Schallgeschwindigkeit. Von links und rechts.
Und 400 Tonnen, und da haben wir 700 Tonnen pro Arm.
Ja.
Die wie viel Tonnen Schlagkraft erzeugen? Vor allem noch mit der Rakete hinten.
Ja. In einer Szene, war das Gypsy Danger nicht?
Das war Gypsy Danger.
Der einen Raketenantrieb am Ellenbogen zündet, um dem Monster in die Fresse zu hauen. Ey, das ist nicht unrealistisch.
Du musst überlegen, die zünden diesen Fusionsraketenantrieb da. Der haut dem Vieh in die Fresse. Und danach bleibt der Arm vor allen Dingen einfach stehen. Eigentlich müsste der den durchschlagen. Also, oder der Arm müsste ihm ausreißen.
Du bräuchtest echt.
Mit Atomenergie, Raketenantrieb in die Fresse.
Du bräuchtest an jedem scheiß Gelenk so einen Raketenantrieb, damit er sich einigermaßen bewegen könnte.
Und ich kriege mich gerade nicht mehr ein, aber das ist so geil.
Ja.
Er hat einen Raketenantrieb am Ellenbogen und nimm noch fester in die Fresse
aus. Und das Geile ist, du musst dir mal überlegen, wenn die das so Drehbuch schreiben. Wenn jetzt immer, weil Tobi und ich, wir schreiben ja auch immer mal an Drehbüchern rum und sowas. Und wenn uns dann eine gute Idee kommt, dann passiert es doch mal, dass wir uns wirklich über die Idee auch beömmeln. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Guillermo del Toro und sitzt da mit deinen Co-Schreibern und einer sagt, ey, was haltet ihr von Raketenantrieben in Ellenbogen? Und ich sag, ja, Hammer.
Ich glaube, ich hätte eine Woche damit verbracht, darüber zu lachen. Und wie geil, das machen wir wirklich.
Wäre es nicht geil, wenn...
Ja, genau,
genau das. Die Jäger hätten noch ein Problem. Im Film laufen die wie selbstverständlich im Meer und im Pazifik rum, als wäre das knietiefes Wasser.
Das ist doch so scheiße, die sind 80 Meter hoch. Also, das ist nichts für den Pazifik.
Also 80 Meter ist... für uns jetzt ziemlich groß, aber für den Pazifik ist das halt Pimmelkram, ne?
Meine tiefste Punkt der Marianengraben ist wie tief? 22 Kilometer oder so?
Mehrere Kilometer.
Das ist lächerlich. 80 Meter sind gar nichts.
Ja.
Das ist, ich meine, da säufst du sogar in der Nordsee.
Ja. Ja. Wenn Flut ist.
Es würde noch ein Problem geben. Durch dieses Gewicht würde der Boden unter denen einfach nachgeben. Also in Ufernähe würden die halt im Schlamm stecken bleiben.
Du würdest halt sehen, wie zwei riesige Gestalten, also der Kaiju und der Jäger, sich gegenseitig versuchen, aus dem Schlamm rauszuführen.
Ja,
und das
in
Ultra-Zeitlupe, während der Kaiju höchstwahrscheinlich an seinem eigenen Gewicht erstickt.
Ja,
aber gerade sagen, das finde ich nämlich auch total geil, weil du siehst ja die Kaijus auch immer mal im Wasser schwimmen und das Ding ist ja zum Beispiel mit Riesenkalamari oder sowas, ne? Mhm. Wenn du die aus dem Wasser raushebst.
Kalmare, nicht Kalamare.
Kalmare sind Blödsinn, ja. Aber auch eine gute Vorstellung.
Riesen-Nuggets, du meinst ja. Hühner?
Nee, aber jedenfalls, du siehst es halt auch bei riesengroßen, oder sagen wir mal ein Oktopus zum Beispiel. Mhm. Wenn der riesengroß ist, wenn du den aus dem Wasser raushebst, den zerdrückt es an der Oberfläche, ja, an seinem eigenen Gewicht.
Ja.
Und bei den Kaijus
finde ich das aber plus den Druckaustausch, die platzen
auch. Genau. Genau. Und das Geile finde ich immer bei den Kaijus, dass du wirklich siehst, wenn die aus dem Wasser raus sind, dann sehen die immer so ein bisschen wabbelig aus.
Mhm.
Weil wenn die unter Wasser sind, dann sehen die relativ fest aus und können sich da bewegen und schwimmen, ist alles cool. Und wenn die aus dem Wasser rausspringen, dann sehen die immer so ein bisschen wabbelig aus, wie so eine Schnecke, die gleich in sich zusammenfällt. Mhm. Richtig eklig, aber finde ich geil, dass die daran gedacht gemacht haben.
Aber so, so unrealistisch, ne? Du hast einen, der kommt aus dem tiefen Punkt im Pazifik, schwimmt bis nach Dings hier, bis nach Tokio.
Hongkong oder Tokio, ja.
Ja, kommt da aufs Land, überlebt das irgendwie und breitet dann auch seine Flügel aus und fliegt aus, also die fliegen ins Weltraum, ins Weltall.
Ja.
Ja? Ich meine, was hat denn der für einen Druckausgleich?
Meister aller Elemente.
Für einen Druck- und Temperaturausgleich.
Ja, also
die, und vor allen Dingen, warum läuft der ganze Körper auf Phosphor und so eine Scheiße?
Ja, stimmt, dann, ne? Und Ammoniak.
Ammoniak, ja.
Allein die Scheiße, da ist so viel Phosphor drin, da kannst du das ganze Feld düngen.
In der Scheiße von den Kaijus soll unglaublich viel Phosphor sein.
Leute,
diesen Gemüse daraus züchten.
Total crazy. Also der Druckausgleich, auch bei diesem Schlusskampf bewegen sich die Jäger unter Wasser am Grund des Pazifiks, genauso wie oben. Und ich meine im Wasser, also unter Wasser ist das Gewicht des Jägers nicht mehr so groß, weil der ja ein bisschen
auftrieb. Ja, aber das Gewicht des Wassers.
Weil er ja ein bisschen auftrieb
hat. Aber du bist halt in einem dichteren Medium im Wasser drin.
Den wird's auch, wenn er so tief unten ist, den wird's auch vom Druckausgleich, den wird's auch zerquetschen wie eine
Dose. 100 Tonnen pro Quadratzentimeter Druck oder sowas?
Mhm.
Also auf der Tiefe, das ist
lächerlich. Auf die paar Tonnen kommt's beim Gypsy Danger auch nicht mehr an.
Ich hätte jetzt auch fast doch gesagt, korrigier uns jemand, wenn er falsch liegt. Aber ganz ehrlich, wir reden jetzt einfach, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Weil es einfach so, Unrealistik muss mit unrealistischer Physik widerlegt
werden. Das ist Hammer. Aber was ich auch sehr geil finde, ne, also ich mag es in Filmen unheimlich gerne, wenn die eine offensichtlich unrealistischen blödsinnige Universen aufbauen, die mit ihrer Pseudowissenschaft innerhalb der Handlung zu belegen. Also jetzt nicht irgendwas als Gesetz darzustellen,
das ist Science Fiction, Baby. Finden,
sondern eben, wie zum Beispiel, ich benutze an der Stelle immer gerne das Beispiel, den Fluxkompensator.
Ja.
So, weißt du, das macht überhaupt keinen Sinn, wovon die da reden, aber es wird erklärt mit dem Fluxkompensator, dass man in die Vergangenheit reisen kann. Und in dem Film, auch dass die so riesig sind, dass die zwei Herzen brauchen, zwei Gehirne brauchen, um sich koordinieren zu können und so weiter. Die versuchen das ja zu erklären und das finde ich halt so schön daran.
Ja.
Das finde ich sehr schön, weil dann kriegst du nicht dieses Gefühl, boah, ist das ein dummer Schwachsinn, sondern, oh, ist das ein geiler Blödsinn.
Ja,
das ist halt irgendwie...
Es ergibt null Sinn, aber ich kaufe sie da ab.
Ja, genau. Dass das alles irgendwie versucht wird zu erklären. Auch das, allein dass die sagen, dass man 40 Motoren pro Muskelstang braucht. Das ist natürlich auf der einen Seite voll die witzige Zahl, weil voll lächerlich.
Ja, ich das ist einfach so.
Und auf der anderen Seite
ist das festgemacht.
Ja, und auf der anderen Seite versuchen die das zu erklären. Ja. Während du bei Transformers hast, das hat der Oldspark gemacht.
Mhm.
Ende der Erklärung.
Ja.
Also ist halt, ach,
komm, genau, das, ja, da, ja, das ist Sci-Fi, Baby. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Das nennen Filmtheoretiker übrigens das sogenannte Novum in der Science-Fiction.
Mhm.
Also das Ding, das es nicht gibt, dass es aber in dieser Logik gibt und von dem dann ausgegangen wird. Also ich habe ja gedacht, wo ich Pacific Rim gesehen habe zum ersten Mal, ja, die haben bestimmt irgend so ein Sci-Fi-artiges Metall, irgend so ein krankes Element, das viel leichter und stabiler als alles andere ist. Aber es wird erklärt, dass zumindest bei diesem Brown Typhoon, bei dem wird erklärt, dass er komplett aus massivem Titanium ist. Und Titanium... Und Titanium, ganz ruhig geredet, meine Nachbarn.
Entschuldige bitte.
Also ich habe extra das Atomgewicht von Titanium nochmal nachgeguckt. Sonst weiß ich sowas ja auswendig. Titanium ist halt leichter als Stahl, aber halt auch nicht so viel leichter.
Das ist so ein Hanebücher.
Kommen wir zu den Kaijus. Vor allem,
wo haben die Teile her? Haben die irgendwelche alten Schiffstanker dafür?
Ja, wahrscheinlich, klar, warum nicht?
Gut, das lasse ich mir noch gefallen, dass wenn die Welt am Abgrund steht, dass man genug Titanium zusammengeschnort kriegt, um das zu bauen. Ja. Das lasse ich mir noch gefallen. Oh. Ne? Aber, boah, krasser
Scheiß. Vor allem die Elektronik in dem Ding musst du dir alleine überlegen. Die müssen ganze Steckverbindungen nur aus Gold haben, weil es auch am besten dann auch leitet und so eine Scheiße. Also
das ist irre. Auch die Nummer, das Gypsy Danger hat ja seinen Atomkern, den er ja nun mal hat. Und deswegen dem EMP von ein EMP von dem Kaiju, den er auslösen kann. Obwohl, ich glaube, es gibt Tiere, die das wirklich können, ne? Solche Geschichten. Na, egal. Jedenfalls hat er den ja so Iron Man-mäßig vorne in der Brust und kann da auch rausschießen aus seinem Kern. Ja? Genial.
Crazy shit. Ja. Oh, da muss ich kurz, bevor wir zu den Kaijus kommen, da will ich kurz drüber schimpfen. Dieses Vieh sendet ja diesen EMP oder was auch immer aus. Es wird nicht erklärt, es wird nur gesagt, eine Schockwelle, die elektrischen Schaltkreise hat durchbrennen lassen. Und dann, Gypsy Danger ist ja natürlich der Einzige, der davon nicht betroffen ist. Und das wird folgendermaßen erklärt.
Weil er mit Kernenergie
ist. Ja, weil er mit Kernenergie ist und weil er nicht digital ist, sondern weil er analog ist.
Ja, aber vor allen Dingen, das Geile daran ist, der müsste dann komplett mechanisch funktionieren. Rein mechanisch. Ja,
es ist halt völliger Bullshit. Das hat doch nichts mit digital oder analog zu tun. Weißt du, also auch, es gibt auch analoge elektrische Geräte. Also mit was läuft Gypsy Danger?
Das ist halt,
sitzen da lauter Sklaven drin, die an so Holzpaddeln treten?
Nee, aber du siehst einmal eine Einstellung, wie die beiden, ganz am Anfang, wie die beiden Brüder in Gypsy Danger laufen und so nach unten
das ist
weg.
Der Antrieb.
Und ja, nee, wirklich. Und nach unten weg siehst du so
die Zahnräder.
Diese Zahnräder und so weiter. Vielleicht ist das, was Guillermo del Toro uns damit sagen will. Der funktioniert tatsächlich analog. Das ist alles reine Mechanik.
Ja, aber trotzdem.
Aber dann könnte er trotzdem keine Plasmakanone befeuern.
Ja, aber das Geile ist dann halt doch trotzdem, wie willst du das digital übertragen? Gibt's da lauter iPads, die da drinnen hängen und einfach Zahnräder imitieren?
Nee. Was ich meine ist, weißt du, du hast in Striker Eureka, diesen schnellsten, neuesten, die treten auf ihre Pedale und dann wird das wird gemessen und dieses Signal Strom oder irgendwas, weitergegeben an Steuerungseinheiten in den Armen.
Ah, wie ein Trackpad am Laptop.
Zum Beispiel, während Gypsy Danger tatsächlich mechanisch funktioniert. Dann aber über Verstärker, über bla 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 bla. Aber das meine ich damit. Du siehst halt einmal, wie sie laufen und da unten halt Zahnräder in Gang gesetzt werden.
Das ist aber alles völlig scheißegal.
Weil es schwachsinnig ist.
Denn der Unterschied zwischen analog und digital hat überhaupt gar nichts mit Stromkreisen zu tun.
Ja, okay, Ja.
Du brauchst also.
Und abgesehen davon haben die auch ihre komischen Hologramm-Monitore da oben drin.
Das Geile ist auch, wenn die da laufen und du da drunter dann noch direkt diese Zahnräder und das alles siehst. Ich habe mir damals beim Film schon gedacht, Alter, wenn die ganze Zeit darin synchron laufen müssen und die bewegen sich in einer Kammer, die wahrscheinlich auch ganz schön viele G-Kräfte auch hat. Nicht mal G-Kräfte, aber einfach die megamäßig am ruckeln und am wackeln ist. Da braucht nur ein so ein scheiß Fußdefekt zu sein, du rutschst aus und fällst da voll in die Zahnräder.
Ja,
die
sind so richtig schön zerbreitet.
Die sind ja da so festgebaut in diesem Gestell.
Die haben ja auch dieses Rückenmarkteil.
Die
sitzen aber da trotzdem, fest, Alter, Technik versagt. Irgendwann.
Klar. Ja,
ist doch egal. Die Dinger sind von. Darüber machst du dir Sorgen, dass da jemand in diesen Schlund fällt? Die greifen zigtausend Tonnen Schere jetzt an und du hast Angst, dass da jemand ausrutscht?
Ein bisschen.
Wenn wir das mit dem
Schlöter hinstellen, vorsichtig glitschig.
wenn wir das mit dem Quadratkubikgesetz nochmal weiterspinnen, kommen wir zu den Kaijus. Nee, die Kaijus haben ein Gewicht, das wird auch im Film gesagt. Charlie Day, der verrückte Wissenschaftler, der sagt, Zitat, 2500 Tonnen absoluter Wahnsinn zu einem Kaiju. Also die scheinen wohl irgendwie sehr viel leichter zu sein als die Jäger. Gut. Lass ich mir auch noch mal gefallen, weil sie nicht aus Metall sind, sondern aus Fleisch und Scheiß. wenn du noch mal auf dieses Quadratkubikgesetz kommst und das bei Lebewesen anwendest, kommt dann nämlich was ziemlich Interessantes zutage, nämlich die Masse dieses Viehs, wenn du es hochskalierst, nimmt mit der dritten Potenz der Größe zu, ne, Meter hoch 3, Quadratkubikmeter. Der Knochenquerschnitt, also das, was für die Stabilität sorgt, also wie dick deine Knochen sind, der nimmt aber nur mit der zweiten Potenz zu. Und das wird bei The Big Bang Theory sogar kurz angesprochen, weil das Riesenameisen unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen würden. Solche Riesenviecher, die würden sofort unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Gutes Beispiel dafür, schau
deswegen
mal.
Killen wir das gleich mal ganz kurz raus. Liebe Leute, es gibt keine Riesenspinnen, habt keine Angst.
Also einen guten Vergleich finde ich, Insekten, kleine Insekten, Grashüpfer und so, die springen in der Welt rum, die machen kranke Scheiße. Glaubst du, ein Grashüpfer hat sich jemals ein Bein gebrochen beim irgendwo aufkommen? Ich glaube nicht oder selten. Wenn ein Elefant oder ein anderes großes Tier irgendwo stolpert, kann es sein, dass er sich komplett den halben Körper verhäckselt. Okay, ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber wenn ein Elefant eine Treppe runterfällt, ist er im Arsch.
Ja.
Ja, denn das wird alles immer instabiler.
Alter, das merkst du doch selber noch im eigenen Alter. Wenn ich sehe bei meiner kleinen Cousine, die ist halt irgendwie jetzt 11 und vor ein paar Jahren war die dann halt auch mal irgendwann 6. Wenn ich sehe, was die für Sachen gemacht hat, wie die sich teilweise auf die Fresse gelegt hat, wo ich auch daneben stand und dachte, ey, würde mir das heute so passieren, ich wäre tot.
Guck, schau dir gestrandete Wale an, die können nicht mal liegen.
Ja. Eben, weil die unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen würden. Das nicht nur bei den Knochen ist das Quadratkubikgesetz ein Problem, sondern auch bei der Atmung, bei der Sauerstoffaufnahme. Mhm. Denn der Durchmesser deiner Blutadern und auch deiner Luftröhre, der wächst ja auch nur mit der zweiten Potenz. Das bedeutet, dass große Viecher ein mega Problem haben, Sauerstoff zu kriegen. Ganz kurzer, ich hoffe, dass ich jetzt nicht hier zu deep reingehe, ganz kurzer Einwurf. Insekt, es gab in prähistorischen Zeiten, zu Zeiten der Dinosaurier, gigantische Insekten. Da gab es Libellen und so weiter, die 2-3 Meter groß waren. Die könnten heute nicht mehr existieren, weil die ersticken würden. Zur damaligen Zeit gab es sehr viel mehr Sauerstoff in der Atmosphäre der jungen Erde. Deswegen war es für die kein Problem. Heute würden die jämmerlich ersticken, weil die nicht genug Sauerstoff kriegen würden. Zurück zu den Jägern und den Kaijus.
Die Kaijus, es wird übrigens gesagt, dass die erste Welle des Kaiju-Angriffs die Dinosaurier waren.
Ja.
Es wird gesagt, ja, stimmt, die waren schon mal hier.
Und dass wir jetzt praktisch mit unserem, die haben gesagt, die Dinosaurier waren schon mal da.
Und die konnten die Atmosphäre nicht ertragen.
Und das Klima hat denen nicht gepasst. Genau. Und jetzt, wo wir Menschen unsere Erde kaputt machen, ist das Klima wieder ganz gut für die. Was völliger Bullshit ist, denn bei den Dinosauriern war es deutlich heißer als bei uns.
Mhm. Also nee, ich glaube, es geht mehr um den Kohlenstoff und beziehungsweise Stickstoffgehalt in der Luft.
Okay, das, ja, okay.
Also das, was wir Erde halt eben angetan haben, nicht die Temperatur, sondern
ums 40.000-fache gestiegen ist, oder so.
Übrigens eine Anspielung auf ein altes japanisches Monster, das in diesen Monsterfilmen vorkam, das sich von Umweltverschmutzung ernährt hat. Vielleicht.
Ja, okay.
Ja, kann gut sein.
Ja, die Kaijus würden auch im Schlamm stecken bleiben, Druckunterschied, das ist alles,
Aber die haben doch ganz viele Gehirne, damit die sich einzeln steuern können.
Thema Gehirne. Wie intelligent sind denn die Kaijus?
Es wird ja gesagt, wie auch immer das funktioniert, dass sie über ein Schwarmgedächtnis bzw. Schwarmgehirn verfügen.
Sie denken in Schwärmen. Ja,
die denken in Schwärmen.
Genau einmal gesagt. Ja,
es wird zweimal gesagt. Ja, das war eben genau das Ding.
Ja, aber die richtig klar wird sein, dass das Ron Perlman das nochmal so geil wiederholt.
Ja, genau.
Guck hier. Ja, cool. Wenn die alle miteinander vernetzt sind, dann ist so ein Bridge mit den Dingern ziemlich beschissen eigentlich.
Genau. Und es wird. Du siehst, wenn der Charlie Day die Verbindung mit den Kaijus eingeht, siehst du immer so Schnittbilder aus der Welt der Kaijus. So ganz schnell hintereinander in so einem komischen Blauton. Und interessant dabei ist, dass du halt irgendwelche Wesen siehst, deutlich kleiner als die Kaijus, deutlich kleiner, vermutlich zumindest. Also werden zumindest deutlich kleiner dargestellt, die da irgendwas lenken und sich irgendwas auch als die Atombombe runterkommt.
Sieht man auch ganz am Schluss, ja.
Siehst du das? Also das scheint, Kaijus sind scheinbar wirklich nur Klone, das sagt er auch. Also der Charlie Day sagt, das sind Klone.
Ja, genau.
Das sind wahrscheinlich Drohnen. Mhm. Also irgendwelche Kampfviecher, die sie da hochgezüchtet.
Hochgezüchtet
das sind Monster-Drohnen. Genau. Nur eben auf biologischer Basis.
Ah ja.
Und diese eigentlichen Viecher, also die diese Kaijus bauen, die diese, also du siehst auch mal, wie einer zusammengesetzt wird in so einem Flashback und so weiter.
Echt?
Ja, ja. Okay. Das scheinen hochintelligente Wesen zu sein. Das, was die Kaijus, die Viecher, die ankommen, das sind Drohnen. Das sind
sagen,
dumme Haut-drauf-Monster.
Das sind irgendwelche Fressmaschinen auch einfach nur.
Ja, genau.
So agieren die auch so ein bisschen, weil die sind ja auch dann, wenn die den einen Wissenschaftler sich dann da holen wollten, so Ziel, Login, los.
Genau, also das sind Maschinen. Biologische Maschinen, ähnlich wie bei, wie wir die Theorie aufgestellt haben bei Independence Day, dass das so funktioniert. Mhm. Das sind Drohnen.
Ja. Ich habe mich kurz gewundert, weil es wird erklärt, dass sie Klone sind. Mhm. Dann gibt es aber ein Kaiju, das schwanger ist am Ende, aber das schließt einander ja nicht aus. Es gibt ja auch Tiere im Tierreich, die sich selbst klonen, also die eine Kopie von sich selbst im Bauch haben.
Ja, aber sowas wurde doch auch bei Jurassic Park zum Beispiel schon. Da sind alle Tiere sind Weibchen und plötzlich stellen sie fest, oh, guck mal an, wir haben die ja mit Fröschen gekreuzt, jetzt sind die plötzlich zwitterartig. Ja. So Hermaphroditen.
Oh, irgendwann will ich eine Folge über Jurassic Park machen, Leute.
Ja, jetzt kommen wir
die letzte Woche mal geguckt. Ich glaube nämlich auch, dass die Kaijus saudumm sind. Es gibt eine Szene, da wird die Plasmawaffe von Gypsy Danger aufgeladen, direkt vor ihm, vor der Brust des Kaijus. Das Ding fängt an zu leuchten. Es gibt dieses Geräusch. Boah. Also es ist offensichtlich, dass da gerade irgendwas Energie sammelt und das die Kaiju ist das halt scheißegal.
Ja, es prügelt ja weiter drauf ein. Ja. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die Kaijus an Tieren orientiert sind. Das haben die, finde ich, super schön gemacht. Also, dass es nicht einfach irgendwelche Monster sind, sondern es gibt dieses komische Krabbenviech, es gibt einen Haiartigen, das wird auch mal angesprochen. Mhm. Dann gibt's ja diesen Affen, gegen den er so ewig lange kämpft, also gegen den Gypsy Danger so ewig lange kämpft. Finde ich eine ganz coole Idee, gerade wenn das...
Affe?
Ja, das ist der, gegen den er mit dem Öltanker da umschmettert und jetzt, so, bevor der in den Weltraum
fährt. Genau, ja.
Der ist so affenartig.
Der sieht ein bisschen aus wie ein zu groß geratener Silberrücken.
Ja, ja, genau. Im Prinzip wie King Kong.
Alle durch irgendwelche Tiere inspiriert, ja.
Genau.
Ja,
ja. Und dass sie sagen, dass die schon mal da waren, dass die Dinosaurier halt die Kaijus waren, dass sie halt auch wahrscheinlich von den Lebewesen, die schon auf der Erde existieren, abgeguckt haben. Weißt du, wie machen wir unsere Einheiten, also wir, die haben gelernt, wie machen wir unsere Einheiten passender für diesen Planeten?
Oh, geile Idee, ja.
Diese Haie, die scheinen zu funktionieren. Bauen wir doch einen, der aussieht wie ein Hai oder der funktioniert wie ein Hai.
Hat einer aber zufällig nachgeguckt, was Kaiju heißt?
Ja. Ja, das heißt großes Monster.
Das wird ganz am Anfang auch im Prolog gesagt, Kaiju heißt so viel wie Strange Beast, also wie abgefahrenes Monster oder so in der Art. Die Kaijus, um da mal einen kleinen Ausflug reinzumachen, die Kaijus haben eine ganz lange Geschichte. Das ist nichts, was sich der Herr Del Toro ausgedacht hat, sondern Kaijus gibt's schon ganz lange. Wisst ihr, was das allererste Kaiju war im Prinzip?
Pikachu.
King Kong. Ah. 1933 war übrigens das erste Monster, das sich die Filmindustrie selbst ausgedacht hat und das nicht eine Adaption von irgendwas war, das es schon gab.
Krass.
Groß gemacht haben die Kaijus aber natürlich, wer hat's erfunden?
Die Schweizer.
Die Japaner mit Godzilla. Die Japaner natürlich.
Ah, verdammt.
Die
war so nah dran bei dem Akzent.
Die Japaner, die gehen da halt voll steil drauf, ne? Also, ihr kennt ja alle diese, wir haben ja Mecha-Godzilla schon erwähnt. Diese alten Filme mit diesen Riesenmonstern.
Voll geil, Mann. Ich hab die als Kind geliebt, ja, gerade Mann. Die Godzilla-Reihe.
Mothma, ja, okay, gut, Godzilla-Reihe war ich nie so ein Fan von, aber ich fand riesengroße Monster, fand ich auch schon immer cool.
Da gibt's mittlerweile irgendwie fast 50 oder sogar noch weitaus mehr Kaiju-Filme mit diesen Viechern, die in jeder denkbaren Form gekommen sind. Krabben, Haie, Panther, der Mottenmann, Mothman oder Mottola ist auch bekannt. Schildkröten, Spinnen.
Alles, was irgendwie fies ist und in irgendeiner Form kämpft.
Godzilla natürlich ist eines der bekanntesten Kaiju, selbstverständlich. In den 50ern und 70ern waren die halt riesig. Mhm. Manchmal kommen die irgendwann vormittags am Wochenende auf Kabel 1 noch oder auf Tele 5, diese Kaiju-Filme. Und meiner Meinung nach ist Pacific Rim auch inspiriert durch das japanische Genre der Sentai. Sagt euch das was? Ja. Sentai habe ich selbst auch in der Recherche Sentai? Jetzt kennengelernt. Nee. Sentai heißt so viel wie Eingreiftruppe.
Mhm.
Ich nenne mal Beispiele für die Sentai-Filme. Für das Sentai-Genre. Sailor Moon.
Was?
Power Rangers.
Ah, okay, ja.
Ach so. Captain Planet.
Ja, okay. Ich glaube,
ich weiß, was du meinst. Saber Rider. Also, das ist immer so eine Gruppe von Menschen oder von Viechern oder was weiß ich. Und die sind immer farblich meistens gekennzeichnet und haben alle so eine eigene Fähigkeit. Die sind alle sehr charakteristisch und müssen sich aber zusammenschließen, um was Großes zu erreichen. Es gibt das Genre Super Sentai. Das sind diese Roboter, die sich aus kleineren Robotern zusammensetzen.
Wie der Megazord bei den Power Rangers.
Ja. Ja. Ey, da gibt es unendlich viele. die Japaner haben das so krass durchexerziert. Es gibt alle. Es gibt Super Sentais aus Autos, aus Dinosauriern bei Power Rangers. Es gibt welche, die aus Zügen sind.
Also, was war Megatron auch in der Original Transformers Kinderserie? Megatron war ich auch eine Knarre.
Ja?
Ja.
Geil.
Echt?
Ja. Total geil. Gab's auch so eine Spielfigur, wenn du die falsch zusammengebaut hast, zu Megatron selber, dann hat er einen riesen Pimmel gehabt, weil das war der Schaft von der Waffe.
Geil. Ich hab mir da immer gedacht, so, der Coole ist immer der Kopf oben, aber was ist, wenn du das Bein von Megazord bist? Das ist doch mega lame.
Ja, das war doch, das waren nur die Mädels, ne? Der gelbe, dieser gelbe Triceratops. Ja,
der Triceratops und der, Eisbär oder Löwe oder was das war.
Nee, das waren alles Dinosaurier.
War das nicht ein Säbelzahn?
Ja, so ein Säbelzahn.
Ja, war das, ne?
Ja. Ja, da gibt's, also von Power Rangers, das checkt auch kein Mensch mehr durch, so viele Iterationen und Versionen, wie es davon gibt.
Ich habe die erste Staffel noch
geguckt. Der Cock war der rote Flugsaurier und der Körper war der schwarze
Nee, der Panther oder so.
Nee, Schwarze war der, das war so ein Langhals. So
war das
so
ein nicht ein Triceratops?
Nee, der Triceratops war rot. Blau. Oh, ich
weiß nicht. Nein, rot war T-Rex.
Nee, gelb.
Ja. Ach, rot war T-Rex.
Genau. Rot war der T-Rex,
das war der Kopf. Varianten. Leute, das wusstet ihr, dass gerade ein neuer Power Rangers
Kinofilm ist? Ja, Mann. Wusstet ihr, dass das einer der ersten Schauspielerinnen von Bryan Cranston Bösewicht bei Power Rangers war?
Ja. Ja, das nennt sich Suitmation. Habe ich auch, ich habe so viel kranke Sachen geguckt in den letzten Tagen.
Hast du den Trailer gesehen zu den neuen Power Rangers Filmen?
Ja.
Das wird so ein Action-Blödsinn.
Ja, der ist leider ein bisschen nichtssagend, aber was er sagt, überzeugt jetzt schon.
Stichwort Suitmation, die haben kein Geld für Special Effects gehabt und haben Menschen in Kostüme gesteckt und die halt in so Modellstätten wüten lassen.
Voll geil.
Super geil.
Total geil. Ich habe als Kind habe ich Power Rangers geliebt.
Ey, klar, da wenn der gegen Gebäude fliegt und da fliegen dann einfach so China-Böller-mäßig Funken dann irgendwie auf
den Oberarm. Das, was die Power Rangers gemacht haben, das ist im Prinzip nur die amerikanische Version von etwas, das die Japaner schon jahrzehntelang gemacht haben.
Ach, das ist ja auch bei Pacific Rim, jener, der so ein bisschen in der Anime-Szene auch irgendwie unterwegs ist, wer früher sich Neon Genesis Evangelion angeguckt hat, das ist 1:1 auch so. Das sind nur die riesen Monster, sind keine Kaijus, sondern sind irgendwelche übernatürlichen, riesengroßen, brutalen Engel, die da kommen. Mhm. Und die kämpfen dann aber auch gegen riesige Roboter, die als Kern frühere Engel auch haben, über die einfach so eine Metallhülle quasi gezogen
Super ist. Also
das sind so lebende Maschinen quasi. Da setzen sich dann aber auch Menschen einzeln wohlgemerkt in irgendeiner komischen Kapsel in deren Kopf. Die sitzen in so einer Flüssigkeit und dann über ihre Gedanken steuern die diese Roboter.
Ja, genau, wie die Jäger ja auch.
Wie was?
Wie die Jäger ja auch. Die werden ja auch über die Gedanken steuern.
Könnte man die Jäger nicht auch als so eine Art Super Sentai betrachten? Klar. Weil da sitzen ja zwei Leute drin.
Natürlich.
Ich will der Fußzeh von Gypsy Danger sein.
Die rechte Arschbacke.
Oh, sein
von Crimson Typhoon. Oder von Alpha Eureka.
Du willst ausgerechnet die rechte Arschbacke von einem Roboter sein, der Crimson Typhoon heißt.
Oh ja, Baby. Also hier, Pacific Rim ist ja auch ein Tribut an diese Kaiju-Filme. Also ich meine, nicht umsonst spielt das Finale in, war es Tokio oder Hongkong?
Tokio.
Japan natürlich. Ja. Diese Filme sind übrigens so richtig groß geworden nach dem Zweiten Weltkrieg, um das Trauma der Atombombe zu verarbeiten in der japanischen Kultur. Ja. Eigentlich das mega spannendes, dramatisches Thema.
Das ist wieder ein Mann-Action-Film nach dem Vietnamkrieg.
Sag mir noch mal einer, dass Filme keine Kunst sind. Weißt du?
Aber Pacific Rim kann man sich drüber streiten.
Für uns ist das Kunst.
Für mich ist es auch Kunst.
Ich wollte sagen, jeder Pacific Rim-Film über Nymphomaniac oder sowas.
Ja, genau.
Sofort.
Ja. Der wird jetzt der Lars von Trier-Fan sagen, ach, das ist doch holes Hollywood, Sommerblockbuster-Geballer. Ja, ist es.
Ja.
Und das ist geil.
Ja, eben. Es tut mir leid, wir sind der Pöbel und wir wollen das sehen.
Ja.
Geil, in der letzten Folge haben wir noch so geschimpft über Transformers.
Ja, aber
Transformers ist ja auch bescheuert.
Also, das wird Welten.
Gypsy Danger
Gypsy Danger würde Optimus Prime aber sowas von fisten.
Ja, aber richtig so. Ja?
Allein schon von der Größe her.
Fisten. Ja, richtig
fisten. Ja, aber richtig. Nimm Bumblebee, formt ihn zum Auto und dann steckt irgendwie ein Zäpfchen in seinen Arsch.
Das muss ich mir merken, ja.
Der würde den mit Raketenantrieb wissen.
Ja, mit dem Elbow Rocket. Was?
Es gibt im Netz so eine herrliche Liste von den.
Entschuldigung.
Bah. Es gibt im Netz so eine herrliche Liste von den 10 skurrilsten Super Sentais von diesen Robotern. Mhm. Und da gibt es echt einen, der besteht aus lauter Zügen, aus Loks. und einer der Züge steht als Kanone an seinem Torso vorne quer ab und sieht aus, als ob er einen Ständer hat. Also so ein Pimmel halt, so eine Lokpimmel.
Ja, herrlich. Herrlich.
Ah, die haben so eine Waffel auf dieser Insel da.
Ja, ey.
Und aus seinem Fuß unten geht eine Klappe auf und da kommen weitere kleine Züge raus. Trainception. Haben wir nur letzte Worte zu Pacific Rim, Leute?
Ah.
Der Film war super dumm, aber ich freue mich voll auf den zweiten Teil.
Boah, ich geh, wenn da ein zweiter kommt, ich gehe ins Kino.
Ey, aber sowas ohne Scheiß, wirklich, wenn da der zweite Teil kommt, das wird so mein Star Wars. Weißt du, da warst du das erste Mal mit dabei. So, na gut, Star Wars jetzt vielleicht nicht, aber da bin ich auch auf jeden Fall, da gehe ich auf jeden Fall ins Kino. Ja, ey. Das wird dann wirklich einfach nur sowas so, man weiß, es wird dumm, aber man freut sich drauf. Es ist nicht so wie, oh Scheiße.
Aber Vorsicht, das haben wir bei Independence Day auch gedacht. Aber Guillermo del Toro ist ein deutlich besserer Regisseur als Roland Emmerich, deswegen ist das völlig okay.
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
Übrigens noch also als Schlusswort zum Erfolg. Pacific Rim hat 190 Millionen US-Dollar gekostet und spielte bis zum 17. Oktober des gleichen Jahres, also solange er im Kino war, 400 Millionen US-Dollar ein. Also das Doppelte.
Schon okay.
Das ist kein Riesenerfolg, aber es ist ein Erfolg.
Ja, man darf auch immer nicht vergessen, wenn man dann immer solche Sachen liest, wie hier zum Beispiel auch der letzte Avengers-Film dann irgendwie auch, oder Civil War, 250 Millionen. Man kann ungefähr bisschen weniger als die Hälfte fast nochmal an Marketingkosten noch rechnen.
Wird das da nicht mit eingerechnet?
Ohne Scheiß?
Nee, wird nicht immer mit eingerechnet. Also man kann
sicher?
Gut, jetzt die Hälfte, also man kann dann nicht sagen, der Film hat 500 Millionen gekostet, sondern der hat 250 Millionen erstmal in der Mache gekostet.
Ja.
Und dann kann man ungefähr bei so einer Zahl, sagen wir mal Pi mal Daumen, 30% Werbekosten auf jeden Fall nochmal dazu rechnen, ja. Deswegen sagt man ja auch, wenn ein Film dann auch eigentlich mehr eingenommen hat, als er dann gekostet hat, wird er trotzdem als Flop deklariert, obwohl er seine Kosten und einen Gewinn sogar noch mit eingefahren hat. Aber dabei vergisst man diese ganze Maschinerie von den Verleihern, von Verträgen, die noch an Gewinnbeteiligungen sind und sowas, und den Werbekosten.
Das vergisst man. War mir schon klar, dass da richtig viel Asche auch ins Marketing und so und PR-Bullshit geht und so, aber ich dachte immer, das wird bei den Produktionskosten mit eingerechnet. Okay. Sorry Leute, ich merke schon, Tobi guckt schon die ganze Zeit auf die Uhr. Tobi will fressen. Tobi will was fressen.
Tobi hat Hunger.
Ich hab zu viel recherchiert ich hätte gerade eine Stunde allein über diese Kaijus und Japan reden können. Eine Sache will ich noch loswerden, und zwar hier, weil wir gerade davon sprechen, Kapitalrendite bei Filmen. Jetzt hatten wir hier ungefähr das Doppelte. Was glaubt ihr war von der Kapitalrendite, also dem prozentualen Erfolg, der erfolgreichste Film aller Zeiten?
Blair Witch Project. Der hat 80.000 gekostet und wie 200 Millionen eingespielt oder so.
Ja, würde ich auch. Entweder Blair Witch Project oder ich würde doch Paranormal Activity was sagen.
Ja.
E.T.
Ja.
E.T. hat 10 Millionen gekostet und bis heute 1,8 Milliarden Dollar eingespielt. Das ist das 75-fache.
Dabei, überleg dir mal, das Geile ist, ich habe heute eine Rechnung gefunden, ganz witzig. Da wurde ausgerechnet, wie viel es gekostet hätte, wenn E.T. tatsächlich in Kalifornien der damaligen Zeit, wenn er wirklich nach Hause telefoniert hätte. Für 10 Minuten von seinem Planeten, der 3 Lichtjahre entfernt ist, für 10 Minuten ungefähr 76 Billionen Dollar.
Das ist Bullshit. Ja. Dann habe ich gerade gesagt, dass Blair Witch 80 Millionen gekostet hat. Das ist Quatsch, der hätte mir 80.000 gekostet.
Ja, aber deutlich. Ich weiß gar nicht, ob Blair Witch Project bei der Liste mit drin war. Doch, ich glaube schon.
Ja, doch. Also ich habe mal gelesen, dass der eben so preis-leistungstechnisch als einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gilt.
Auf Platz 2 ist übrigens Star Wars New Hope. Der hat das 70-fache eingespielt. Und auf Platz 3 der König der Löwen mit dem 21-fachen.
Ja. König der Löwen war geil.
Ja.
New Hope. Können wir den nicht A New Hope nennen? Können wir den einfach Star Wars nennen?
Krieg der Sterne.
Ja. Eine Sache will ich noch.
Von mir aus Episode 4, aber nicht A New Hope.
Bevor wir jetzt zu unserer Hörerzuschrift kommen, denn wir haben ein paar schöne Sachen. Eine Sache wollte ich unbedingt noch loswerden zu Pacific Rim, und es fällt mir jetzt erst am Schluss noch ein. Für die Kohle und die Materialien, die die Leute da benutzt haben, um diese gigantischen Roboter und diese völlig schwachsinnige Mauer zu bauen.
Könnten wir uns ein mega geiles Kack- und Sachstudio bauen.
Ja, und dafür könntest du wahrscheinlich Millionen von heftigen Plasmawaffen bauen, die ständig auf diesen Core, auf diesen Breach gerichtet sind. Ja. Und jedes scheiß Kaiju, das da rauskommt, ein Loch ins Arschloch in der Größe von Manhattan sprengen.
Ja.
Ich sag ja, es ist...
Das wäre einfacher, kosteneffizienter und viel,
effektiver. Wenn jemand diesen Plan halt rauskam, dann wirklich, irgendeiner muss ja dann noch da gesessen haben. Haben wir nichts Besseres?
Ja.
Nee. Ja, machen wir das.
Ja. Oder anstatt einfach auch mal, also die hätten ja auch diese Kohle, allein was diese Mauer gekostet haben muss, ja. Und wie viel Material.
Die Mauer ist das Dümmste von allem. Ey, die Mauer ist noch dümmer als die Roboter.
Total, weil die Roboter bringen die wenigstens was. Und B, wer kommt denn auf die Idee, um den ganzen Pazifik eine Mauer zu bauen? Das sind wie viel Prozent unseres Planeten? 70 oder so? Ja, da einmal komplett drum bauen, bescheuert.
Ja.
Mit dem Material hätte man eine Kugel bauen können, die so gigantisch und so riesig ist, dass niemals, also das Ding über den...
genau das hatte ich auch im Kopf.
Auf den Breach draufpacken oder von mir aus drumherum den untergraben, weil der schwebt ja so in dem Wasser drin. Ja? Den einfach wie so eine Kugel drumherum bauen. Das wäre vermutlich, also ich meine, die materialisieren, das ist ja so eine Art Wurmloch, die müssen sich ja irgendwie materialisieren, wenn sie da rauskommen. Und wenn das diese Kugel so eng um den Breach ist, dann können die sich wahrscheinlich im Zweifel gar nicht materialisieren. Das Ding wäre gegessen.
Also
die hätten einfach Iron Mans Tank Missile nehmen sollen.
Ja, sowas.
Also in Bezug auf diesen Breach ist die, also wenn du dir das mal vorstellst, ist die Taktik so dumm, der Menschen, denn dieser Breach, dieses Wurmloch oder was auch immer das ist ja fest an einem Ort. Ja. Das ist an einem festen
und
Ort im
Pazifik. Und die wissen, wo der ist.
Die wissen genau, wo das Scheißding ist und überwachen das ja auch. Die wissen immer sofort, wenn eins rauskommt. Trotzdem werden immer diese Jäger mit Helikoptern, boah, jetzt geht die Folge erst richtig los, Leute. Mit Helikoptern werden diese 7 Millionen Kilogramm schweren Roboter mit 6 Helikoptern, werden die dahin geflogen.
Vor allem, die werden einfach ins Wasser fallen
gelassen. Der Drop.
Wieso, also.
Der Drop, wie wenn du ins Klo kackst, das ist so ein Plumpsklo, da kommt auch der Drop.
Also entweder du baust einen riesigen, wie du, Tobi, gesagt hast, Metalldildo mit Stacheln drauf und steckst den in den Breach rein oder da drauf. Ja. Oder du baust.
Oder dann, da drum halt.
Ja, oder du baust eine Basis. Oder du nimmst einfach die ganzen Jäger und stationierst die um den Breach rum.
Ja.
Selbst das, du könntest ja auch irgendeine andere Kaiju-Waffen da einfach drumherum stellen. Ja,
achte mal.
Eine Waffe, eine Energiewaffe.
Diese Plasmakanone, die Gypsy Danger da hat, ist offensichtlich stark genug, mit einigen Schüssen in einen Level 4, in eine Stufe 4 Kaiju zu ballern. Ja? Also in den zweitgrößten. Am Ende kommt dann noch ein Fünfer, der
warum gibt's davon keine große Version quasi?
Ja, genau. Warum? Ich meine, wenn es die in kleinen, sehr großen Anführungszeichen, ja nun mal gibt. Warum bauen die dann nur nicht 10 Stück von in unendlichen Ausmaßen?
Ja.
Und jedes Mal, wenn ein kleiner Kaiju das Licht der Welt erblickt, schießen die da mit 10 so riesigen Plasmakanonen das ganze Magazin drauf.
Das ist die Lösung. Also wir haben die Lösung gefunden jetzt, finde ich.
Aber nee, das Ding ist, warte mal, eins möchte ich dazu noch sagen. Und zwar, überleg mal, mit der ganzen Technologie und allem, was wir jetzt auch gesagt haben, wie unrealistisch das quasi ist, dass diese Roboter halt auch betrieben werden können, dass sie alleine stehen können und alles Mögliche. Mit diesem ganzen Material, dieser ganzen Kohle, die dafür auch in die Hand genommen wurde, auch für diese scheiß Mauer, ne? Damit hättest du hundertprozentig einen Großteil der Weltbevölkerung auch einfach evakuieren können.
Weil die verfügen
offensichtlich über Materialien und Antriebe, die uns hundertprozentig auch irgendwo, weiß ich nicht, auf den Mars schnell mal bringen können.
Für oder die sowas. Kohle locker.
Ja. Für die steht, oder? Und vor allen Dingen, was ich mich auch immer gefragt habe, weil es gibt ja. Ich finde das immer total geil. Es gibt ja immer so diese Theorie, auch zum Beispiel, wenn die Zombie-Apokalypse ausbrechen würde, gibt es in unserer Gesellschaft heutzutage hundertprozentig Leute, die sich für die Rechte der Zombies einsetzen würden. Ja. Gibt es Tierschützer für Kaijus?
Ja, Mann.
Mit Sicherheit.
Leute, ey, geiles Thema, ey. Ja.
Mit Sicherheit.
Ist es Sicherheit. Leute, irgendwann, das habe ich tatsächlich schon auch in meinem Hinterstübchen irgendwo verankert, irgendwann werden wir eine Folge darüber machen, ob es moralisch korrekt ist, Zombies zu töten.
Oh ja, bitte.
Ja, aber das mit den Kaijus. In dem Film gibt es diese Szene, da steht der Ron Pullman da mit dem Charlie Day und die beobachten Leute, wie sie in eine so eine Zitadelle oder so eine Kirche, irgend so ein sakraler Ort, gebaut aus einem Kaiju-Schädel, reingehen, um die Kaijus anzubeten.
Ja, genau, da gibt's eine Religion. Ja.
Genau, weil sie glauben, dass die Götter zornig auf die Menschen sind und die Kaijus deswegen auf die Welt kommen. Deswegen gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche veganen Kristallträger, die sagen, oh mein Gott, ihr müssen die Rechte der Kaijus, sie haben ein Recht zu leben. Und wenn sie jetzt in San Francisco nisten wollen, dann lassen wir
es. Anstatt einer Mauer sollten wir eine Froschbrücke bauen, damit die leichter nach San Francisco kommen.
Wir müssen um unseren Highway eine Kaiju-Brücke bauen, damit sie auch sicher auf die andere Seite kommen. 100 Pro. Ja.
Und dieses mit den Kampfjägern da, das ist, also, Tierquälerei. Anders kann ich es nicht sagen. Ja, es ist Quälerei. Ja, ihr würdet doch auch nicht so einen Roboter auf einen Menschen schicken. Ihr testet doch keine Plasmawaffe an diesem Kaninchen. Wo zieht ihr die Linie?
Vor allem, was meinst du, wie viele Biotope, die unterwegs zu diesem Breach kaputt gemacht haben, wenn die da mit ihren 7000 Tonnen...
Die Meere sind eh fucked bei Pacific Rim.
Ja, voll.
Also die ganze Natur, ich weiß gar nicht, warum die diesen Planeten noch verteidigen. Nach dem, was die da alles angestellt haben, ist dieser Planet einfach so im Arsch.
Aber ja, du brauchst auch vollkommen auseinandergenommen und der Kern implodiert wahrscheinlich.
Die zünden diese größte Atombombe, die jemals gebaut wurde, um den Breacher zu zerstören.
Oh,
zünden sie über dem Breach, um diese Viecher platt zu machen, also diesen Stufe 5 Kaiju, ja, ne? Übrigens, super geiles Bild. Vielen Dank, Del Toro, dafür, dass das ganze Meer sich erhebt und nachher wieder zurückbricht.
Ja.
Sehr geil gemacht.
Thema Atombombe, das muss ich noch loswerden. Fuck, oh, ich hätte es fast vergessen. Hier ist meine Notiz. In diesem Film, Pacific Rim, wird diese riesengroße Atombombe beschrieben mit einer Sprengkraft von, ich glaube, 2,1 Tonnen TNT.
Was? 2,1 Tonnen
TNT? Oder irgendwie so.
Ein bisschen wenig, oder?
Das ist für eine Atombombe ein Pups.
Ja.
Die erste,
das ist mir auch aufgefallen,
die erste Atombombe, die allererste gebaute Atombombe 1945, die erste Testatombombe, die hatte schon eine Sprengkraft von 21 Kilotonnen. Und die größte, die es gibt, die ist nicht mehr in Betrieb, aber die gab es mal, der Amis hatte 9 Megatonnen. Also eine 2,1 Tonnen TNT-Tonnen Atombombe ist sowas wie der Papierflieger der Kriegsmaschinerie.
Das nasse Papierkügelchen aus dem Unterricht in den Nacken geschossen. Ja.
Es ist technisch wahrscheinlich gar nicht möglich, eine Atombombe zu bauen, die so wenig Sprengkraft hat. Ohne Scheiß. Nee, ey, ihr lacht jetzt, aber das ist wahrscheinlich wirklich so.
Das stimmt.
Ja. Wir kommen bei Atombombe, Atombombe und Atombombe in Atombombendistrikt. Womit kann ich ihn dienen? Ja, ich brauche eine Atombombe mit 21, nee, was war das?
2,1 Tonnen.
Mit 2,1 Schlagkraft TNT. Ja. Da gehen sie doch am besten zu Atombomben, Atombomben-Light.
Meine
Fresse. Da kriegen sie so eine kleine Wasserstoffbombe, ist auch schön für die Kinder, die können da drauf rumspielen und dann lassen sie einfach, der 4. Juli haben sie noch nie so gesehen.
Das ist wahrscheinlich einfach wirklich nicht möglich.
Ja,
das ist viel unrealistischer als die Jäger. Keine Atomspaltung erzeugt so wenig Energie.
Boah, ich sehe schon kommen, ey, stell mal vor, wir sitzen wirklich irgendwie in irgendeinem Physikerlabor, irgendwo in CERN, sitzt dann da einer, hört sich uns an, während er irgendwie am Teilchenbeschleuniger sitzt und sagt, ey Jungs, ganz ehrlich, nee.
Lässt sich seine 2,1 Tonnen TNT-Bombe aus dem Getränkeautomat. Gut, Leute, Pacific Rim.
Cooler Film,
haben wir abgehandelt.
Ja. Geilster.
Wir haben jetzt auch mal voll übersprungen, dass der voll die Längen hat zwischendurch, aber egal.
Mir haben in letzter Zeit Hörer manchmal geschrieben, dass sie uns cool finden, dass sie aber möchten, dass wir weniger allgemein über Sachen sprechen, sondern dass wir Dinge zerpflücken.
Das haben wir jetzt ja auch schon
selber gesagt. Also heute haben wir wirklich zerpflückt. Ne?
Ja.
Zerpflückt? Gut.
Wir haben den Fakt mit unserer Elbow-Rocket in die Fresse gehauen.
Ich glaube, so gehe ich ins nächste Gespräch mit meinem Auftraggeber.
Ja, das ist so martialisch. Das ist so.
Entschuldige. Man hätte halt diese Plasmakanonen und die total präzise auszulöschen. Nein, wir bauen eine Rakete an den Ellbogen eines 7000 Tonnen Roboters, um den nicht irgendwie auseinanderzunehmen. Nein, in die Fresse zu hauen.
Build giant robots to punch them in the face.
Das ist das Blödeste, was ich mir vorstelle. Als ob da jetzt mal wirklich, die hätten die von Anfang an nur mit Klingen ausstatten sollen, nicht mit Fäusten.
Ja, Mann. Vor allem das Ding ist halt auch so, dass die Roboter auch, dass sie auch noch so ein unpraktisches Design haben. Dass ein Roboter auch noch von außen so eine Außenhülle hat, die einfach nur nach massiv aussieht, anstatt da noch irgendwie, weiß ich nicht, ey, ganz ehrlich, bei der Technologie bestückt den noch mit irgendwelchen lang rausstehenden Nadeln, also irgendwelchen Spikes. Ja, aber
dann bleibt der danach noch hängen.
Ja, das Ding ist aber, machen die Spikes, mach doch noch irgendwas, weiß ich nicht, füll diese Spikes mit atomarem Müll oder irgendwas, dass wenn die Kaijus sich daran aufreißen, dass sie wenigstens vor sich hin vegetieren dann oder sowas.
Oder Klingen. Ey, wieso muss der überhaupt aussehen wie ein Mensch?
Ja,
wieso ist das nicht einfach eine riesen Kugel, die ihn überrollt, so Indiana Jones-mäßig?
Vor allem Gypsy Danger hat ja auch noch so coole gelbe Augen. Weißt du, wie so eine Skierbrille.
Wieso hat der Augen?
Da ist keine Scheibe nach draußen. Ja. Die haben so ein Interface da.
Da ist also keine Scheibe nach draußen für die. Als ob der hier zwischen. Ey, kannst du mal Fenster aufmachen, wird warm. Ich hab in meinen Anzug gepupst.
Ja, hier, wer heißt da? Cherno Alpha, der hat das nicht. Der hat einfach nur so einen Mülleimer auf dem Kopf. Wie so ein Eimer, das ist total
geil. Ja, so von den Russen.
Also wenn ich so ein Jäger designen würde, dann wäre das einfach nur so eine rollende Kiste und wie so ein Stehaufmännchen würde da eine Faust mit einem Messer so rausspringen. Geil, oder?
Ja. Oder einfach so einfach irgendein riesengroßer
Sägen
oder so eine Scheiße.
Die bauen einfach, anstatt dieses ganze Menschen, bauen die einfach so einen riesengroßen hydraulischen Arm. Ja, der dann halt einfach, so der halt einfach so Hulkbuster-mäßig wie bei Avengers 2, die ganze skupusch, 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 skupusch. Und so fahren die dann einfach auf den Kaiju gerade.
Voll geil.
Ja. Und dann in Zeitlupe. Ja, durch das Kaiju. Genial.
Die Kack- und Sachgeschichten designen die nächsten Jäger. Gut, Leute. Dann kommen wir jetzt zum Hörerfeedback.
Yay!
Entschuldigung, ich hatte es heute Morgen schon.
Warum musst du immer Hans zimmern?
Wir machen es wie immer, ich lese die Hörerzuschriften vor, wir haben ein paar spannende und ihr kommentiert das Ganze.
Ja, legt dann bitte die Hörerzuschriften vor.
Geht's euch gut, Leute?
Das gerade so schön. Ey, legt dann die Hörerzuschriften vor.
Ey, da trinken wir einmal zur Aufnahme kein Bier und ihr seid so albern So wie nie. Leute, boah. Nee, ey, kein ich hab Alkohol. Ich habe gelesen,
man soll Bier trinken, wenn man kreativ sein muss, weil Bier regt tatsächlich die Kreativität im Hirn an.
Ey, keine Folge mehr ohne Bier, ihr Schleimscheiße.
Wenigstens
okay,
eins.
Hörer oder User Tina hat mir geschrieben, thanks for the great info, und hat mir dazu noch eine Webadresse gesendet, www.lmyfreecamps.com/fake pics of Jim Carrey nude.
Was?
Das war aber Spam, glaube ich.
Warum will ich Jim Carrey nude sehen?
Das wurde unter unsere SpongeBob-Folge gepostet.
Alter.
Und ist aber wahrscheinlich Spam, glaube ich.
Wir packen das einfach mal in die Podcast-Beschreibung. Wenn ich den
Dann hat uns Hörer Randir geschrieben. Hi, danke für einen tollen Podcast. Er hat uns was zu unserer Märchenfolge noch geschrieben. Und zwar fand ich ganz spannend, dass gerade in russischen Märchen viele Motive als eine Art Initiationsritus im Mittelalter verstanden werden können, wie das Hexenhäuschen zum Beispiel, die wohl im Mittelalter sehr brutal waren, diese Initiationsriten, um in irgendeine Gemeinschaft reinzukommen. Mhm. Er schreibt, viele Grüße aus Russland. Eigentlich helft ihr uns sehr beim Deutschlernen.
Also,
ich finde das so geil.
Also davon ausgehend.
Man hört uns in Russland, Leute.
Ja, das Ding ist halt, ist er jetzt wirklich in Russland ansässig? Weil, sorry, wie kommst du denn als Russe dann quasi auf einen deutschen Podcast? Gut, mag jetzt sein, dass der russische Wurzeln hat in irgendeiner Weise in Russland gerade ist und das
oder,
auch den Leuten
hat. Oder dass irgendwie so ein Deutschkurs halt ist und die sich.
Das wäre allerdings sowohl cool als auch extrem fatal.
Stell dir vor, so eine russische Schulklasse, die sich die Kack- und Sachgeschichten anhört. Ja, ist doch geil. Also, genau. er hat mir das etwas länger geschrieben und er schreibt super Deutsch. Also ich vermute, dass es ein Deutscher ist, der in Russland lebt. Wenn es andersrum ist, ey, du sprichst echt toll Deutsch. Schreib uns gerne mal deinen Hintergrund und wie das bei euch läuft. Und wir haben
tatsächlich. Komm mal zu uns. Wir brauchen wieder ein bisschen hier. Wir müssen was in den Genpool mit reinwerfen wieder.
Also wir haben Randy hat uns tatsächlich inspiriert, dass wir mit den Kack- und Sachgeschichten jetzt international werden möchten. Ja, wir möchten auch im englischsprachigen Raum jetzt gehört werden und deswegen haben wir eine kleine Testfolge aufgenommen, wo wir auf Englisch Pacific Rim besprochen haben.
Ja, das war, oh Gott.
Es hat nicht so richtig funktioniert. Wir spielen euch einfach mal einen kleinen Ausschnitt daraus vor, okay?
Ich will's vergessen.
Hello, this is the Poop and Factual Stories.
Hello.
And
hello.
We are speaking about the Pacific Rim. So, Tobias, what are you thinking about the Pacific Rim?
Pacific Rim is a action movie. Mhm. From this Guillermo del Toro man, Regisseur?
Register.
There are robots, so robots.
Very tall robots.
Hitting giant
animals, very scary big animals
in the face.
Mm-hmm. Yeah.
Hitting them hardly.
Okay. Yeah. We come now to the physics.
Yes.
It doesn't work because the robot is so big.
Yeah, way too big.
That's the physics. That's the physics.
I don't believe that function
is not working.
It doesn't work.
It's not yes. working very
there
good.
Gets the dog in the pan crazy.
Yeah.
Yes.
That pulls me the shoes out. Yeah.
That makes me nothing, you nothing,
out of the dust.
Ja, die Folge wird nie veröffentlicht. Das war mal ein Versuch wert, aber wir lassen es lieber.
Ja.
Hörer Mattes.
Gut, dass ihr bei uns Deutsch lernt.
Hörer Mattes M. hat uns geschrieben, in Bezug auf die letzte Folge, wo wir über schlechte Filme und Regisseure gesprochen haben. Bei der aktuellen Folge mit der Ankündigung, in Zukunft konkreter in die Themenauswahl zu werden, habe ich mir überlegt, dass ich mich freuen würde, bei konkreten Themen vor der Sendung zu wissen, worum es geht. So könnte man sich als interessierter Zuhörer selber auf die Folge vorbereiten, Filme schauen, recherchieren etc. Was haltet ihr davon?
Ah, dann kriegen wir nicht mehr so viel Feedback, weil dann geht's nur noch in Verbesserungen quasi. Also ich find's irgendwie doof, weil wir haben ja auch irgendwann mal gesagt, wir bereiten uns zwar noch vor, aber nicht mehr so intensiv wie in den letzten Folgen, weil es dann auch so ein Faktenruntergeratter wird. Ich finde doch das frei frisch von der Leber gelesen, aber jetzt nicht groß Notizen, finde ich auch persönlich viel entspannter und viel schöner. Finde ich schwierig irgendwie, muss ich sagen.
Ja, also ich finde die Idee cool. Ich finde, das kann man auch je nachdem, was wir für ein Thema haben, mal machen. Ja, aber gerade, dass wir ja auch anregen wollen, sich damit auseinanderzusetzen, verliert an der Stelle den Reiz, wenn jeder vorher sich schon Gedanken gemacht hat, weil ganz ehrlich, dann würde ich uns auch nicht zuhören.
Ja, eben, das wäre nämlich das Ding, weil dann sitzt du nämlich da mit deiner Liste, na, worüber reden sie jetzt? Und dann, das haben sie vergessen, das haben sie vergessen, das kam jetzt nicht. Ja. Gut, es ist so eine Geschmacksfrage, aber ich glaube, weiß ich nicht, will ich bei der neuen Walking Dead oder Game of Thrones Folge vorher schon so viel im Teaser sehen oder in der Folgenbeschreibung, dass ich schon weiß, worum es geht?
Ich glaube, der Mattes meint es jetzt nicht, wie wir sprechen in der nächsten Folge über Pacific Rim. Ah, dann gucke ich mir den Film die Tage nochmal an. Dann habe ich den eher im Kopf, wenn die drüber sprechen. Also ich finde es nicht ganz schlecht.
Ich finde es auch nicht schlecht. Je nachdem, was wir machen, finde ich es auch.
Ich wollte gerade sagen, es ist vom Thema abhängig. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir hatten ja in irgendeiner Folge auch mal gesagt, dass wir zum Beispiel über die Dinos reden möchten. Mhm. Ey, um das Gefühl nochmal aufzubringen, weil jetzt gerade, du hörst es dir an, du hörst, oh geil, die reden über Pacific Rim. Vielleicht stößt es dich auch dazu an, nochmal wieder zu sagen, ey, den Film könnte ich mir auch mal wieder angucken. Das ist irgendwie geil. Ich achte mal auf den ganzen Blödsinn. Vielleicht habe ich einen schönen Abend und besauf und bepinkel mich dabei halt. Mhm. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel sagen, wir machen jetzt eine Folge über, wie gesagt, die Dinos, da finde ich es nicht schlimm, wenn wir es sagen, weil dann können die Leute auch noch gucken und wieder auch in diesen Nostalgie-Faktor reinfallen.
Mattes und Hörer allgemein, es ist bei uns manchmal so, dass wir ein oder zwei Wochen vorher wissen, über was wir an dem und dem Tag sprechen. Manchmal ist es auch so, dass uns drei Tage, bevor wir was aufnehmen, dass wir sagen, ey, lassen wir zu dem und dem was machen, ohne große Recherchen. Das ist mal so. Wir nehmen deine Anregungen an. Wir finden es cool, dass du dich vorbereiten möchtest auf unsere Show. werden wir hin und wieder mal machen, dass wir ganz kurz ankündigen, in der nächsten Folge geht es um das und das.
Haben wir ein Thema für nächste Woche?
Nö, besprechen wir gleich auf dem Balkon.
Ja, also von daher kannst du mal sehen, so läuft unsere redaktionelle Arbeit.
Eine Zuschrift habe ich noch, und zwar eine total nette von Melanie. Hallo liebe Sach- und Kack-Podcaster nennt sie uns.
Geil. Oh, dankeschön. Kack-Podcaster, nicht schlecht.
Podkacker. Hallo liebe Sach- und Kack-Podkacker. Ich möchte zuerst einmal ein riesiges Lob an euch aussprechen und mich für die vielen Stunden des Staunens, Lachens und der Selbsterkenntnis bedanken.
Was für eine Selbsterkenntnis. Ja, hast du an dir runtergeguckt plötzlich gesagt, stimmt.
Ich bin ein Gypsy Danger. Sie schreibt, nachdem ich gerade eure Vampirfolge beendet habe, war ich doch etwas enttäuscht, dass ihr nicht den Jim Jarmusch Vampirfilm Only Lovers Left Alive erwähnt habt. Tilda Swinton und Tom Hiddleston in den Hauptrollen verkörpern jahrhundertealte Vampire, die Probleme unserer Gegenwartskultur, aber auch den von euch wunderbar diskutierten Aspekt der Blutbeschaffung und dem Einfügen in die Gesellschaft ausgesetzt sind. Besonders Hiddleston mit seinem Porträt eines Kurt Cobain-Vampirs, klingt spannend, äquivalent ist interessant. Falls ihr den Film bereits kennt, entschuldige ich mich für die unnötige Info. Keine Info ist unnötig. Guter Vorschlag, gucken wir uns an.
Ja, also ich hatte ihn auch auf der Liste schon. Auch für die Vampirfolge, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es leider auch noch nicht geschafft zu gucken, weil der kam auch erst in Cannes. Ich habe es selber auch noch nicht
Only
geschafft.
Only Lovers Viele Left Alive. Der muss wohl gut sein, aber ich habe ihn echt nicht gesehen. Sonst hätten wir mit Sicherheit drüber gesprochen.
Ja, 2013 ich muss leider sagen, Jim Jarmusch ist leider auch nicht der Regisseur, wenn der was rausbringt, um den ich mich jetzt leider reiße. Also nee. So Schande über mein Haupt, aber okay. Ich finde es schöne Filmempfehlung zu bekommen. Ja, gucken wir uns mal an.
Melanie hat auch einen Vorschlag, und zwar im Dezember würde sich eine Folge zum Weihnachtswahnsinn anbieten.
Ja, das habe ich auch schon gedacht.
Ja, Mann.
Weißt du, hier, diese ganze Scheiße. Was haben wir da? Stirb langsam 1. Versprochen. Stirb langsam 2. Stirb langsam 3.
Nee, drei Spieler.
Die ganze Scheiße. Die ganze Scheiße. Was kommt da noch?
The Grinch.
The Grinch, die Geister, die ich rief.
Ja. Santa Claus.
Oh, das Wunder von Manhattan.
Wunderschöner Film.
Ja. Da kommt so viel Müll, aber auch so viel geiler Kram.
Ich glaube, Melanie meint,
dass der hier so 2015 kam. Der Krampus.
Ich glaube, Melanie meint das nicht so sehr auf Filme bezogen, sondern eher so allgemein über Weihnachten abhaten, oder? Darauf hätte ich Bock mal. Müssen wir mal überlegen.
Ihr warm ums Herz, mir kalt am Sack, klar, dass ich mich beschwere.
Sie schreibt, oder? Ich würde gern mal eure Meinung hören zu dem Thema aus Natur-, Medien- und sozialwissenschaftlicher Sicht, meinetwegen auch der Theologie. Also ich finde es ja geil, dass unsere Hörer uns das zutrauen, dass wir das aus all diesen Aspekten da...
Was denn jetzt, Weihnachten oder was?
Ja.
Gott!
Ey, das finde ich aber gar nicht mal schlecht.
Ich finde das einfach also, cool. Eine coole
das finde ich, find ich ganz cool. Lass mal dafür... Weil ich bin ja auch immer, wir alle ja eigentlich für diesen kritischen Aspekt dann auch immer. Ich wäre dafür, dass wir da einen Priester mal einladen.
Einen Priester einladen?
Ja.
Kann man machen.
Nee, wirklich. Dann auch wirklich mit ihm, also ich mit Alexi Bexi so ein bisschen Real Talk machen und wir auch mal ein bisschen hart dann mit ihm ins Gericht gehen. Nee, hätte ich richtig Bock drauf.
Ich habe mich eine Zeit lang mit Thema Weihnachten Theologie-Gedöns auseinandergesetzt. Und ich finde das ja mega spannend, ne? Wenn du dann so mit so Begriffen um die Ecke kommst, wie, keine Ahnung, die entmythologisierende Existenzialinterpretation.
Ja, nee, finde
ich super. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe, aber so habe ich das mal gelernt. Das klang cool.
Ich meine, ich finde es immer schon schwierig, wenn ich auf Facebook oder irgendwo in sozialen Medien lese, Weihnachten ist erst, wenn die Coca-Cola-Wagen wieder fahren. Und denke so, ja.
Ja, finde ich.
Wir denken mal drüber nach, ist eine coole Idee.
Ja? Ich will aber trotzdem über die ganzen Schwarzenegger-Filme.
Soweit zu den aktuellen Hörer.
Das nennen wir dann German Gold, wenn wir über die Schwarzenegger-Filme reden.
Schreibt uns gerne auch weiter Feedback, stellt uns Fragen, gebt uns Vorschläge. Genau. Dann kommen wir jetzt zu den iTunes-Rezensionen. Ich habe angekündigt, dass jede verfickte iTunes-Rezension, die reingeht, von mir vorgelesen wird.
Yeah.
Also ihr könnt da auch versteckte Grüße und so weiter machen. Ich lese alles vor. Wenn wir brauchen iTunes-Rezensionen, immer 5 Sterne natürlich.
Darf ich einen Wunsch äußern? Ich hätte gerne mal ein Gedicht.
Wir brauchen immer 5 Sterne iTunes-Rezensionen. Deswegen wird alles vorgelesen. Und das kommt jetzt. Wir haben nämlich 2 neue. Hier, Hattery69. Super Podcast und wird immer besser. Der Humor mag nicht jedem auf Anhieb gefallen. Aber ich liebe ihn.
Yeah.
Dankeschön.
Und
wirklich. Pups, Kacken und viele Grüße.
Ackenacke, Note, Kacke, Enke, Benke, Puff. Die meisten Leute schreiben bei iTunes immer nur 1-2 Sätze. Man muss ja auch gar nichts schreiben. Es reicht auch, wenn man nur die 5 Sterne gibt. Aber wenn sie was schreiben, dann meistens einen Satz. Ich habe die wahrscheinlich längste iTunes-Rezension bekommen von Alexandre Weber-Martins. Die lese ich nicht ganz vor, aber auszugsweise. Ich höre seit langem Podcasts auf Englisch, Portugiesisch und auf Deutsch. Aber gerade der Podcast Kack und Sachgeschichte hat mich richtig in den...
War das so eine gute Info jetzt von dir, ja?
An uns? Aber die Schnitt, der liest was vor von
ja, sorry, sorry, jetzt hast du mich,
was? Fangen wir mal vor.
Entschuldige, erzähl auf weiter. Welchen Bezug jetzt? Egal. Ich höre seit langem Podcasts auf Englisch, Portugiesisch und Deutsch, aber gerade der Podcast Kack- und Sachgeschichten hat mich richtig in den Bann gezogen. Mein Problem mit den meisten Podcasts war es immer, dass der Content in Anführungszeichen des Podcasts sehr schnell eintönig wurde. Nicht nur inhaltlich, aber man merkte sehr schnell, dass die Moderatoren auch schon keinen Bock mehr auf die eigenen Themen hatten. Lustigerweise ist es hier absolut nicht der Fall. Er rügt uns aber auch. Er sagt, dass wir manchmal zu schnell den Fokus verlieren. Gerade bei der Folge Regisseure und Filme und so weiter.
Ah, da muss ich sagen, da lag auch so ein bisschen der Zeitdruck mit.
Ja, das, also.
Aber er hat schon recht.
Es wird von uns, glaube ich, immer Folgen geben, wo wir ein bisschen allgemein rumlabern, und es wird Folgen geben, wo wir ganz explizit auf irgendwas rumhacken. Muss man mit beidem leben. Ja.
Empfehlen uns weiter.
Trotz allem ist der Kack- und Sachgeschichten-Podcast einer meiner Lieblingspodcasts in den letzten Monaten geworden. Also Daumen hoch und weiter so. Dankeschön.
Danke.
Cool. Danke dir.
Ja. That's it. Eine wunderschöne und spannende und brutale Folge geht auch wieder zu Ende.
Auf jeden Fall. Hey, bevor wir jetzt Schluss machen, ich würde gerne nur, bevor wir es vergessen, nochmal was auch an unsere Hörer rausgeben. Erstmal Dankeschön. Auch an die Rezension und an die Sternebewertungen. Aber wir haben noch immer kein Bild von einer Oma, die unseren Podcast hört. Und
scheinbar will keiner unser T-Shirt.
Ja, und ganz genau, das wäre nämlich die Überleitung dazu.
Hatten wir das versprochen?
Wir hatten euch noch gefragt, ob ihr Bock hättet mal irgendwie auf Kack- und Sach-Merch. Also T-Shirts, Cappies, etc. bla bla. Sagt uns mal, was ihr davon haltet. Ja. Und wir wollen immer noch das Bild von der Oma.
Ja. Und derjenige oder diejenige, die zum ersten Mal das Bild mit der Oma schickt,
die kriegt das erste T-Shirt.
Ja.
Super. Von uns unterschrieben.
Ja. Oma, wenn du das hier hörst, mach ein Foto von dir. Ich will
Oma, hörst dir nicht an. Ich brauche nicht noch mal so ein T-Shirt.
Ja, bin schon gespannt auf die Grannies. Die Kack- und Sachgeschichten sind ein Hobbyprojekt. Unsere Standardfolgen werden immer umsonst sein, auf jeden Fall. Aber wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann gebt uns gerne ein kleines Trinkgeld bei PayPal über unsere Website kack-und-sachgeschichten.de. Ihr könnt uns auch gerne, egal ob mit ganz kleinen oder auch mit großen Beträgen, monatlich unterstützen bei der Crowdfunding-Plattform Patreon. Ist auch auf der Webseite verlinkt. Gebt uns unbedingt iTunes-Rezensionen 5 Sterne. Folgt uns bei Facebook und Twitter. Da geben wir nämlich auch solche Themenvorschauen. Wenn wir das machen, geben wir das über Facebook und Twitter raus. Also wenn ihr up-to-date bleiben wollt, dann unbedingt mal da auf Gefällt mir oder so einen Scheiß klicken.
Darüber könnt ihr uns auch direkt erreichen.
Genau, also nachdem ihr euer Donald-Trump-Hass-Post abgesetzt habt, klickt auf die Kack- und Sachgeschichten. Vom Niveau her ähnlich. Und Genau. Haben wir was vergessen? Nee, empfehlt uns weiter. Liebt uns oder hasst uns, aber hört uns.
Ja, wir können Wörter, wir kennen die besten Wörter.
Wir kennen Wörter.
Ja.
Ja.
So,
also, da kommt der Zwang, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber wohl nicht.
Wir machen jetzt Schluss. Tobi darf endlich was essen.
Oh Gott sei Dank, ich geh ein.
Heideweh, Heidebimbam, sagt der Schwabe. Gut.
Sackrille.
Tobi, Richard. Rottverdomme.
Rottverdomme? Ja. Mein Hellwette.
Gesundheit. Gesundheit. Geh mal zum Arzt, Tobi. Oh, Tobi stirbt. Wir brauchen einen neuen bald.
Wir brauchen einen neuen Tobi.
Tobi, Fred und Richard sagen
Tschüss.
Weißt du, was veganes Huhn mit Reis ist?
Das finde ich ja geil, dass
Reis. Das noch kocht, ey.
Das was?
Dass die so spät für dich noch kocht, ey, ist ja nicht schlecht. Meine Freundin zeigt mir da höchstens einen Vogel.